Live aus dem Keller einer Psychiatrie. Alles das, was sonst hinter verschlossenen Türen stattfindet. Mal lustig, mal dramatisch und mal traurig. Echtes Klinikpersonal plaudert aus seinem Alltag. Jetzt bei einer neuen Folge Geschichten aus der Psychiatrie.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Geschichten aus der Psychiatrie. Heute wieder aus meinem Keller und ich habe heute von meinem Gast sogar ein Geschenk mitgebracht bekommen, was man sich jetzt bei YouTube anschauen kann. Ein schönes Einhorn. Ich würde als erstes mal fragen, lieber Chris, wie bist du drauf gekommen?
Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich wirklich sehr, hier zu sein. Berührt mich und unser Vorgespräch war schon einmalig eben. Das kann ich ganz kurz beantworten. Die Stimmung in einer Psychiatrie ist ja, sagen wir mal, besonders. Das kann auch mal belastend sein. Und als ich deine Folgen angeschaut habe, dachte ich immer, das würde hier die Atmosphäre total auffrischen. Und eigentlich wollte ich dir Blumen mitbringen und dann habe ich das Blumengeschäft eben nicht mehr gefunden im Bahnhof. War ein bisschen in Eile und dann habe ich das im Schaufenster gesehen.
Ich werde, wenn ich das Einhorn mit nach Hause bringe, würde sofort verschwinden bei meinen Töchtern im Kinderzimmer.
Voll okay.
weil die stehen total auf Einhörner.
Dann haben wir ein Geschenk für alle beide, ist doch schön.
Chris, du hast mich selber angeschrieben auf der WhatsApp-Nummer. Und hast mir dann auch eine E-Mail hinterher geschickt und wolltest unbedingt zu mir in den Podcast. Und ich habe, und da greife ich jetzt eigentlich schon auch thematisch ein bisschen vor, sogar bevor es was zu trinken gibt heute. ich gucke natürlich immer, wer mich da anschreibt und ob ich vielleicht nicht nur, ganz ehrlich gesagt, Lust habe, mit dem zu reden. Weil man braucht ja auch sozusagen, ich sage immer, ich mache den Podcast für mich selber ja auch so ein bisschen. Na, weil klar. Ich rede ja gerne mit Leuten, die auch thematisch mir vielleicht was erzählen, was ich nicht so kenne.
Ja.
Und dann bin ich auf deine Homepage gegangen und habe dein Video gesehen. Mhm. Und normalerweise, und da bin ich wirklich ehrlich zu dir, normalerweise checke ich erstmal thematisch, passt es? Guck dann rein und denke so, okay, cooles Intro-Video. Und dann waren 30 Sekunden rum, dann war eine Minute rum, dann waren 2 Minuten rum und dann dachte ich so, warum gucke ich das eigentlich immer noch? Also will ich den jetzt gerade kennenlernen oder will, und ich habe mir, ich glaube, es ist fast 10 Minuten lang, ich habe mir wirklich mit einem guten Gefühl, also wirklich, das ist wirklich kein Scherz, mir mit einem guten Gefühl das Video angeguckt, ohne dass ich so das Gefühl hatte, mich thematisch als Podcaster so schnell durchklicken zu müssen und zu sagen, okay, passt es oder passt es nicht oder einfach um da, weil ich so dachte, das, was er da erzählt, ist eigentlich gar nicht dumm. Und wie er das auch rüberbringt, finde ich ziemlich empathisch und auch ziemlich glaubwürdig.
Dankeschön.
Und da habe ich mich selbst dabei ertappt, so ein 10-Minuten-Video zu gucken.
Wow.
Also das war wirklich krass. Und deswegen war es auch ganz klar, dass ich gesagt habe, natürlich müssen wir diese Aufgabe machen.
Ne? Das ist eines der schönsten Feedbacks, was ich bekommen habe. Es bedeutet mir viel aus deinem Munde. Und vor allem bedeutet es mir viel, weil ich weiß, was für ein anstrengender ganzer Tag dahinter steckte, wie viel Fehlversuche.
Das glaube ich, ja.
Und Dinge, die schief gingen. Dankeschön.
Ja, gerne.
Das berührt mich.
Und jetzt müssen wir ganz schnell darauf was trinken. Und du hast mir natürlich auch was aufgeschrieben. Ja. Und du hast was geschrieben, wo meine Frau heute sagte, ach cool, dass wir da mal wieder ein Sixpack von zu Hause haben. Weil sie trinkt es nämlich selber ganz gerne, kauft es aber nicht oft.
Ja.
Und ich habe wiedermals gekauft.
Ja.
Und du erzählst mir jetzt mal, warum Vitamalz auf deiner Liste stand für uns?
Das ist für mich die schönste Kindheitserinnerung mitunter, nämlich die Zeit bei meiner Oma. Da gab es immer Vitamalz und Milchschnitten. Und da wir hier was trinken und nichts essen, sonst wären es Milchschnitten geworden, habe ich mir Vitamalz ausgesucht. Und einer meiner aktuell engsten Freunde, ein Kameramann aus Braunschweig, dankeschön, der hat mir gerade gestanden vor 3 Tagen, dass er gerade abhängig geworden ist von Vitamalz. Also auch da eine schöne Verknüpfung.
Ich würde da in dem Kontext gerne mal fragen, warum ist es denn nicht die anderen? Also Karamalz zum Beispiel gibt es ja auch. Oder es gibt ja, ich habe heute auch im Supermarkt gesehen, Candymalz oder sowas. Da habe ich gesagt, warum muss es denn Vitamalz sein? Auch geschmacklich oder nur wegen deiner Oma?
Nur wegen der Oma. Und da hängt auch eine schöne Anekdote dran. Im Jahr 99, da habe ich gerade mein duales Studium begonnen und sie hat wieder mal zum Geburtstag eingeladen in den Harz bei Goslar. Und dann habe ich ein Vitamalz bekommen, wie ich das mein Leben lang gewohnt war. Und beim Trinken, alle waren am Klönen, schaute ich hinten auf das Datum, das war seit 2 Jahren abgelaufen.
Aber es hat trotzdem noch geschmeckt.
Es hat geschmeckt wie immer.
Gut, dann Prost.
In diesem Fall, danke für die Einladung. Dankeschön.
Ich kann mich erinnern, dass meine Oma dazu immer Nährbier gesagt hat.
Nährbier?
Nährbier, weil das halt auch viele Kalorien hat und das irgendwie so, wenn man mal nichts gegessen hat oder dann noch ein paar Kalorien brauchte für die Kinder, gab es halt mal ein Malzbier.
Das macht pappsatt.
Ich habe übrigens, deswegen gucke ich so runter, ich habe übrigens auch noch was gekauft, was du vielleicht nicht kennst.
Bin gespannt.
Und entweder trinken wir das nachher zusammen oder du nimmst sie mit nach Hause. Ich zeig's mal gerade in die Kamera. Das ist nämlich mein privater Tipp für Leute, die nach Köln kommen. Es gibt nämlich von der Brauerei Sünne ein Malzbier, was ich meine, klar, du hast jetzt deine Geschichte mit Vita Malz, aber wenn du das trinkst,
ich probiere
überdenkst natürlich. Du vielleicht nochmal den Geschmack, weil das finde ich mit Abstand das geilste Malzbier und habe gedacht, wenn wir uns heute treffen, muss ich dir auf jeden Fall eine Flasche davon mitbringen, dass du das probierst. Das ist eine ganz, ganz kleine Brauerei. Ich meine, in der Nähe von, ich glaube, in Köln-Kalk ist die sogar.
Ja.
Und das schmeckt hervorragend.
Ich probiere immer wieder neue Sorten. Und kennst du das Gefühl, wenn du ein Gelüst hast, aber du weißt nicht auf was? Es ist nicht so richtig Hunger, aber du hast ein Gelüst und weißt nicht so richtig wonach. Eigentlich nach was Essbarem. Kennst du das Gefühl?
Ja, ja.
Dann stillt das ein Vitamalz. Habe ich festgestellt.
Bei dir?
Bei mir.
Bei dir.
Genau.
Andere würden dann eine Wurst essen, oder?
Richtig, aber okay. Bei mir ist es dann Vitamalz.
Okay.
Ich darf es aber nicht immer da haben, weil sonst, da kann ich nicht von lassen.
Nee, Bier.
Es ist was Besonderes.
Genau.
Nur ab und zu.
Okay. Ja, dann würde ich ganz kurz das, was ich auch sozusagen von dir gelesen habe und auch was du mir geschrieben hast und warum ich dich auch eingeladen habe, jetzt nicht nur wegen deinem Video,
ja.
Kurz zusammenfassen und dann würde ich dich bitten, das mit Inhalt zu füllen.
Gerne.
Du bist systemischer Coach, du hast die Weiterbildung als Heilpraktiker Psychotherapie. So habe ich das mitbekommen.
Genau, Prüfung noch vor mir. Ich habe sie einmal verschoben. Aber
ja. Genau. Dann, du hast ein Buch geschrieben. Du arbeitest mit Leistungssportlern zusammen, auch im systemischen Coaching, aber auch mit großen Konzernen wie RTL, ProSieben, jetzt aktuell mit Porsche, habe ich gehört. Ja. Und machst da Dinge, die vielleicht andere Leute, die den Podcast hören, noch gar nicht so einschätzen können, was da überhaupt passiert.
Ja.
Und hinzu kommt noch, dass man dich auch Erfahrungsexperten nennen kann, denn du warst selber mal krank hast da sozusagen auch deine eigene Geschichte zu. Und ganz aktuell schreibst du ein, ich habe immer, weil die Kollegen mich auch gefragt haben, haben gesagt, oh, was ist das für ein Typ, was macht der? Und dann habe ich gesagt, ja, der schreibt gerade ein Buch, was schreibt er denn? Und dann sage ich, ein Suizidbuch. Ach nee, ein Anti-Suizidbuch, habe ich dann gesagt. Und das fand ich auch ganz spannend.
Ja.
Und deswegen sind das so die Eckpunkte gewesen und jetzt herzlich willkommen, Chris.
Vielen Dank. Ja, ich fülle das gerne und fange mal hinten an. Das hat alles mit der Frage nach dem Warum zu tun. Ich habe mal irgendwann das Buch Starte immer erst mit Warum gelesen. Start with Why ist der englische Titel. Und es hat mich so überzeugt, dass ich bei jedem meiner Vorhaben mir erstmal die Frage stelle, warum? Weil ich feststelle, dass gerade wenn es lange und kraftzehrende Vorhaben sind, dann braucht es natürlich auf lange Sicht auch Kraft. Und da gibt es einen schönen Spruch. Ein langes Wie braucht man ein starkes Warum, damit man einfach auch durchhält. Ja, und wenn der Grund nicht gut genug ist, sollte man sich gut überlegen, ob man anfängt. So stehe ich zum Beispiel morgens auf und helfe Konzernen in der Arbeitswelt, weil ich selber mal in einem Konzern 12 Jahre lang, eine sehr bekannte deutsche Firma in Familienhand, da habe ich mal sehr gelitten über lange Zeit und habe mir später geschworen, ich möchte dazu beitragen, dass da, wo ich arbeite, die Arbeitswelt ein bisschen besserer Ort wird. Und das treibt mich dazu, morgens aufzustehen und Unternehmen zu helfen. Auch während deren Ziele manchmal gar nicht so schön sind oder aus meiner Sicht, und wir reden ja auch über seelische Gesundheit, der Welt nicht so viel helfen. Ja, also ob jetzt ein Medienkonzern, und ich meine jetzt nicht RTL, ich war auch schon woanders, da noch einen Euro mehr verdient oder nicht, das macht die Welt nicht glücklicher. Aber wenn ich in meinem kleinen Team oder in den mehreren Teams, wo ich unterwegs bin als Coach, helfen kann, dass die Leute wieder gern zur Arbeit kommen und abends noch Energie haben, um mit ihren Töchtern zu spielen wie du, dann beflügelt mich das. Und so war es auch bei dem Buch, um die Brücke zu schlagen. Als ich sehr krank war im Jahr 2015, hatte ich natürlich auch mit starken, dunklen Gedanken zu tun, die sich mir aufdrängten, und zwar von morgens bis abends. Und es war eine riesen Kraftanstrengung, ja, sie wegzudrücken. Und sie waren so stark und schnell, es ging gar nicht. Also ich hätte dir im Gespräch gar nicht mehr zuhören können. Du hättest wahrscheinlich auch gemerkt, ich kann dir gar nicht mehr folgen, weil ich ständig nachfragen muss, was hast du gerade gesagt?
Dass du mich so wegdriftest.
Absolut, weil ich permanent mit diesen düsteren Gedanken beschäftigt war. Am Ende war aber völlig klar, und das war in dem Moment auch sehr belastend, ich kann mir nichts tun. Es ist unmöglich. Und da habe ich mich gefragt, was ist diese Kraft, die mich am Leben hält? Und der Arbeitstitel für das Buch ist entweder, warum ich mich nicht umgebracht habe, oder Candle, weil ich das Bild hatte, wenn ich in mich schaue, in diesen dunklen Momenten, wo ich gar nichts mehr kann und auch nichts mehr möchte, wenn ich dann in mich schaue, in die Dunkelheit, dann ist am Ende immer noch ein ganz, ganz kleines Teelicht. Und der englische Begriff für Kerze ist Candle. Und vielleicht ist auch das der Titel am Ende, das weiß ich noch nicht. Und das war die Kraft. Und man könnte es auch Überlebensinstinkt nennen. Also es war undenkbar, mir überhaupt nur zu schaden, auch mich zu verletzen. Auch wenn ich mich den ganzen Tag damit auseinandergesetzt habe, in Gedanken. Und am liebsten auch eingeschlafen wäre und nie wieder aufgewacht. Aber das war undenkbar. Und als es mir dann besser ging, nach vielen, vielen Wochen, ich war 8 Wochen im Krankenhaus, habe ich mich gefragt, und so ist der Arbeitstitel 2 entstanden, warum habe ich mich eigentlich nicht umgebracht? Und da sind mir sehr viele Gründe eingefallen. Und mit denen habe ich angefangen. Die habe ich aufgeschrieben. Und das bildet nun so einen Rahmen, wie so ein Inhaltsverzeichnis. Mhm. Und wenn ich mal das Gefühl habe, fertig zu sein, werde ich das sortieren. Ich habe das aufgeschrieben, einerseits, weil ich den Menschen, die vielleicht gerade in Not sind, vielleicht einen Gedanken geben will, um noch einen Tag durchzuhalten. Weil man glaubt so lange, dass man es nicht schafft, bis man es geschafft hat. Das ist wirklich das Verteufelte an einer Depression, egal jetzt ob schwer, mittel oder schlecht. Viele wissen ja auch nicht, dass selbst eine leichte Depression extrem belastend sein kann. Mhm. Nur weil sie leicht heißt, sagt das nichts über das Empfinden aus. In der klassischen Diagnostik zählt man ja nur die Symptome. Ja, man kann unfassbar leiden. Auch in der leichten Depression. Ich sage das deswegen, weil in der leichten Depression liest man vielleicht noch ein Buch. In der schweren wahrscheinlich nicht mehr. Ich konnte im schlimmsten Moment gar nicht mehr lesen, weil die Konzentrationsstörungen so stark waren, dass es nicht mehr ging. Mhm. Und damals habe ich, als es mir dann besser ging, noch im Krankenhaus, einen Blogartikel gelesen von Depressiven für Depressive. Und da hat eine Frau in ihrem Text immer wiederholt, es geht vorbei und es bleibt nichts zurück. Den Satz habe ich vor 11 Jahren das letzte Mal gelesen und ich weiß ihn für immer auswendig, weil das ist so. Und mit dem Schreiben dieses Buches würde ich das gerne weitergeben, dieses Wissen, mittlerweile habe ich das Wissen, es geht vorbei. Es kann sein, dass es irgendwann mal wiederkommt, klar, aber es geht vorbei und es bleibt nichts zurück. Und das ist einfach nur toll und hilft auch, wenn man es vielleicht das zweite Mal erlebt, weil man dann eben weiß, dass es vorbeigeht, denn gerade beim ersten Mal verliert man den Glauben, dass es vorbeigeht. Und man ist sich todessicher, es geht nicht mehr. Und es ging bei mir so weit, Patienten verlieren ja die Fähigkeit, sich eine Zukunft vorstellen zu können. Eine Ferne am Anfang. Und irgendwann war es bei mir so schlimm, dass ich mir nicht mal mehr morgen vorstellen konnte. Es ging nicht. Ich war körperlich, ich kann es nicht besser beschreiben, nicht in der Lage, an morgen zu denken und was da kommen soll. Also es war klar, morgen werde ich tot sein. Und dann war ich ganz traurig im Krankenhaus, weil ich wusste, morgen kommt meine Mutter zu Besuch. Und ich habe Klavier gespielt in der Klinik und habe geweint, weil ich wusste, in meiner Annahme, meine Mutter wird mich nie mehr wiedersehen. Das war sehr traurig. Und am nächsten Morgen bin ich verwundert aufgewacht. Also das werde ich nie vergessen. Mhm. Und diese Geschichten möchte ich teilen, um anderen Mut zu machen und vor allen Dingen auch über das Leben in Kliniken aufzuklären, weil viele trauen sich nicht, Hilfe zu holen, weil sie Schreckgespenster vor Augen haben durch die alten Filme Einer flog übers Kuckucksnest oder gibt es zahlreiche Werke. Leider Gottes, die schlimme Zustände beschreiben. Und manchmal sind diese Zustände auch wirklich, wenn überhaupt, nur in einer geschützten Abteilung vorzufinden. Dann sind das aber Einzelgeschichten. Natürlich verbreiten genau die sich. Wenn ich derjenige bin, der sagt, in Hamburg ist ein wunderschönes Gebäude in der Psychiatrie, offene Station mit vielen Pflanzen, ist gleicht eher eine Art Pension, ja, oder schicker Jugendherberge. Das spricht sich nicht rum. No. Und das ist mir Bedürfnis, den Leuten zu sagen, du brauchst da keine Angst haben. Und vor allen Dingen ist da Personal am Werk, letzter Satz, was von Herzen dabei ist. Ausnahmen bestätigen die Regel, aber das ist einfach unglaublich. Ich weiß nicht, wie viel Merci-Schokolade du schon bekommen hast. Aber
ich liebe förmlich nur ja. von Merci-Schokolade. Mein Motor funktioniert nur mit Merci-Schokolade. Also die Hälfte von meiner Nahrung ist Merci-Schokolade. Ja. Es ist halt auch so, das war halt einfach ein Glücksgriff von der Firma und der Marketingabteilung, diese Schokolade so zu nennen.
Absolut.
Glaube ich.
Ja, wie das Check24-Trikot bei dieser EM, ja, beim Fußball. Jeder hatte dieses Trikot an. Genau. Was er kostenlos, glaube ich, sogar bekommen.
Ja, das war kostenlos, ja, genau.
Genialer Trick, ja.
Ich bin immer ein ganz großer Freund davon, natürlich auch Fragen zu stellen, die mich persönlich interessieren. Und kannst du, ich habe mich so ein bisschen reingelesen, aber kannst du auch den Hörern kurz referieren oder einfach auch so, was halt wichtig wäre zu nennen, was ist denn ein systemischer Coach?
Ja, also ein systemischer Coach befasst sich mit dem System des Klienten im Außen und im Innen. Was meine ich damit? Wir alle sind ja auch ein biologisch-mentales System, kann man sich vorstellen. Wir haben alle verschiedene Anteile. Ich sage zwei Beispiele. Wir haben einen mutigen Part in uns und einen ängstlichen. Und die kommen mal mehr oder weniger auf die Bühne, wo wir der Regisseur sind. Und wir schenken ihnen Scheinwerferlicht. Und allein die Kommunikation zwischen den beiden, und das ist entscheidend, ist ein System. Denn nicht die Menschen bilden das System in der systemischen Denke, sondern die Interaktion und Kommunikation. Würden wir hier beide nur sitzen, wie in einem Bus, und nicht miteinander kommunizieren und agieren, wären wir noch kein System. Jetzt sind wir eins, weil wir interagieren. Und es gibt dieses schöne Bild von Susi und Strolch mit der Nudel.
Genau.
Ja, wenn man sich vorstellt, dass Sprache sichtbar würde durch eine Nudel, dann wäre die Nudel das System. Und das ist nur eine Nudel. Wenn jetzt hier zwei weitere am Tisch wären und alle reden miteinander, dann haben wir hier verschiedene Nudeln, die sich wie ein Spinnennetz auf dem Tisch zeigen. Das Bild kommt mir übrigens gerade zum ersten Mal. Muss ich im Anschluss drüber nachdenken. Aber es passt ganz gut.
Multiversum Susi und Strolch.
Genau. Und das ist das sichtbar gewordene System, mit dem arbeiten wir. Also kurz kann man sagen, systemische Arbeit ist Beziehungsarbeit zu uns und zu anderen. Es kommt aus der Familientherapie und klassischerweise aus dem Familiensystem. Und da gibt es einen tollen Spruch, der heißt, das Problem eines Einzelnen, das kann die Depression sein, das ist das Symptom des Systems. Ich habe gerade heute mit einem Arbeitskollegen gesprochen auf dem Weg hierher. Der hat eine Psychotikerin in der Familie, traut sich aber nicht, sie zwangseinweisen zu lassen oder sie zumindest in diese Richtung zu bringen, obwohl es schon gefährlich ist. Also es gibt schon Morddrohungen wegen der Wahnvorstellung, der Stimmen hören etc. Er traut sich nicht, weil er die Rache fürchtet.
Von ihr.
Genau. Und von denen, die in der Familie ihr wohlgesonnen sind, noch immer. Also niemand traut sich da so richtig von außen zu helfen. Das ist sehr schade. Ich habe ihn gefragt, könnte es denn sein, dass auch, und das ist eine typische systemische Frage, könnte es sein, dass da deine Familie irgendwann sehr dankbar dafür wäre, wenn du das tust? Nicht im ersten Schritt. Vielleicht ist auch sie dir irgendwann dankbar. Dann hat er gesagt, nein, das traut er sich einfach nicht. Das respektiere ich in dem Moment. Aber so könnte man sagen, systemische Schulden zahlen sich vielleicht auch später gut aus. Und so zeigt sich eben, das ganze System hat dieses Symptom und es wird zum Problem eines Einzelnen. Und das kann auch die Depression sein. Aber wir alle befinden uns in ganz vielen Systemen, bei der Arbeit, im Arbeitssystem, im Beziehungssystem und so weiter und so fort. Und da gibt es einfach wunderbar, um auch mal ein Beispiel zu sagen, um es konkret zu machen, wunderbare Fragen. Wenn jemand sein Problem lösen möchte, könnte man zum Beispiel fragen, nur weil es mir gerade einfällt, könnte es sein, dass jemand etwas dagegen hat, dass du dieses Problem löst? Und dann gibt es manchmal die Reaktion, nö, und dann war es für denjenigen nur ein Geräusch. Und manchmal denkt sich derjenige, da habe ich noch nie drüber nachgedacht, und weißt du was? Scheiße. Ja. Und dann hat es eben geholfen. Und diese Dinge auszuprobieren, also Interventionen systemischer Art auszuprobieren, die vergleiche ich gern mit Schiffe versenken. Ja, du hast deine Probleme als Beispiel. Ich versuche dir zu helfen, sie zu lösen, weil das machst du immer selbst. Ich gebe nur den Rahmen. Ich vergleiche das gerne mit Räuberleiter machen. Mhm. Ja, ich helfe dir über die Mauer, aber du musst es schon selbst machen. Ich mache ja nur Angebote. Realitätskellner ist auch ein schöner Begriff. Ich biete dir neue Möglichkeiten, an die Welt zu sehen. Ja,
das ist eine schöne Metapher.
Ich komme mit einem Tablett und biete neue Möglichkeiten an, denn nicht die Situation ist das Problem, sondern unsere Bewertung. Und ich vergleiche das mit Schiffe versenken, weil ich probiere Dinge aus. Manchmal lande ich einen Volltreffer und manchmal nicht. Das weiß man auch während der Sitzung häufig gar nicht so sehr. Und es gibt, das muss ich jetzt mal sagen, selbstkritisch, es gibt Situationen, da halte ich mich für total geistreich und denke, boah, diesen Rückschluss, wie ich den gemacht habe und wie ich dann übergeleitet habe zur Intervention und die tolle Frage, die ich gestellt habe. Und dann frage ich den Klienten beim nächsten Mal, was war dann beim letzten Mal bedeutsam, und freue mich dann schon fast, dass er jetzt darauf anspielt. Der weiß das gar nicht mehr. Ja, und oft helfen, das habe ich oft erlebt, den Klienten die Dinge, von denen ich gar nichts mehr weiß. Aber so muss es sein. Man wird dabei sehr, sehr demütig und lernt einfach, Coaching ist, und das liebe ich, Beratung ohne Ratschlag. A, es ist auf Augenhöhe. Ich gebe dir keine Tipps, weil das kann ich nicht. Ich bin nicht der Experte für dein Problem und deine Lösung. Wir gehen davon aus, wenn du es geschafft hast, ich nehme ein drastisches Beispiel, Alkoholiker zu werden, dann schaffst es auch du, wieder rauszukommen. Das kann ich nicht für dich lösen. Und wenn ich 9-mal kluge Ratschläge gebe, dann sind das nur Ratschläge. Wir wissen doch alle, wie sich das anfühlt, wenn uns der Arzt sagt, sie müssen sich mehr bewegen. Ja, dann
ich kann mir aber vorstellen, dass er die die Gratwanderung schon knapp ist, ne, weil man da so dann doch schon mal auf den Lippen hat, jetzt mach doch mal so oder jetzt mach doch mal so, und dann hast du dann doch einen Ratschlag gegeben.
Ja.
Und immer auf die Situation zu hoffen, dass das der Klient oder die Klientin da selber drauf kommt, setzt ja auch ein bisschen geistige Voraussetzungen sozusagen. Also die müssen da ja denkend selber drauf kommen.
Ja.
Ne? Und wenn die sich halt auch so, sage ich jetzt mal, durch eine Krankheit verblendet fühlen, ist es halt auch manchmal ganz schön schwierig, dass man dann auch sagt, denk doch mal in die Richtung oder denk mal in die Richtung, oder?
Das lässt man mit der Zeit los, weil sie müssen nicht auf meinen Lösungsweg kommen. Ich halte den zwar für richtig, aber er hilft ihnen in der Regel nicht, weil es ist mein Lösungsweg. Deswegen kann ich auch keine Freunde beraten, weil du hast das vorhin in unserem sehr eindrucksvoll in unserem Vorgespräch beschrieben, welche Haltung, wohlwollende, empathische Haltung du trotzdem gegenüber Patienten haben musst, auch wenn die Klinik zum Beispiel zusammenfallen sollte. Es muss mir letztlich egal sein, weil es gibt einen Unterschied zwischen Mitfühlen und Mitleiden. Das darf nicht passieren und da ist auch die Grenze. Empathie ja, aber nicht übersteigert oder gar mit Leid. Und bei meinen Freunden kann ich das nicht. Da habe ich auch einen Vorschlag und möchte raten, du solltest dich trennen. Das würde ich im Coaching niemals tun. Man legt das mit der Zeit wirklich ab. Das Problem ist der Anfang. Weil wenn man aus dieser Ausbildung kommt, da hat man dann ein Jahr oder ich bin in meinem Fall 15 Monate berufsbegleitend und dann später viele weitere Fortbildungen. Man hat dann zwar viel geübt, aber bis dahin war man nur Freund. Und wenn man jemandem geholfen hat, dann in der Regel mit dem Rat oder mit dem Ohr. Und jetzt hast du das erste Mal einen Klienten vor dir und sollst die Klappe halten. Dabei möchtest du doch intrinsisch wie früher auch einen Rat geben. Das ist sehr schwer. Es hört mit der Zeit wirklich auf. Es ist eine Sache der Übung. Und es ist insofern eine ganz, ganz entspannte Haltung, weil das Bild ist ein sehr menschenfreundliches und wir arbeiten ja sehr viel mit Ressourcen. Wir gehen davon aus, sonst brauchen wir gar nicht arbeiten. Und das ist anders als in der Psychiatrie. Ich arbeite ja selten mit wirklich Erkrankten. Das kommt manchmal versehentlich vor. Da kann ich noch eine Anekdote erzählen. Aber wir gehen davon aus, dass es zwei Voraussetzungen braucht. Und die gibt es in der Regel auch im Coaching. Es braucht einen Veränderungswunsch. Ich möchte aufhören zu rauchen als Beispiel. Ich möchte kündigen, weiß nicht wie weiter. Und es braucht eine Veränderungsfähigkeit. Die hat jemand, der zum Coaching kommt, in der Regel. Ein Patient hier vielleicht im Haus hat es manchmal nicht mehr und braucht deswegen auch zusätzlich vielleicht mal ein Medikament oder einen geschützten Rahmen. Bei uns ist das aber durchaus der Fall.
Ja, das ist so ein bisschen, also ich versuche mich gerade selber so ein bisschen zu finden und meinen Job und ob ich jetzt sagen würde, bin ich als Pfleger auch vielleicht so eine Art systemischer Coach oder bin ich gerade eben kein systemischer Coach? Und da ist es, glaube ich, so unwissend so ein Beides irgendwie.
Ja,
ne?
Ja.
Also auf der einen Seite bin ich ein ganz großer Fan davon, auch mit einem Patienten ein offenes Gespräch zu führen. Und dann im Gespräch kommt dann so eine erhellende Situation, wo er sagt, dann müsste ich das doch eigentlich auch so und so machen. Wo ich sage, genau, das ist der Punkt. Und auf der anderen Seite hast du halt, wie gesagt, durch Leute, die durch die Krankheit im Moment so blockiert sind, hast du oft die Situation, wo du denkst, okay, pass auf, also ich habe die Krankheit zwar nicht, aber ich weiß, was jetzt für diese Situation dem Menschen wahrscheinlich gut tun würde, weil ich das schon 20 Jahre gesehen habe und er selber kommt da jetzt nicht drauf, weil er es nicht kann.
Ja.
Und deswegen sage ich, bitte tun Sie so und so. Ich hatte gerade vor kurzem wieder eine Situation, wo ich dann einer manischen Patientin gesagt habe, bitte gehen Sie jetzt ins Bett, Sie müssen schlafen. Und sie dann sagte, nee, ich kann aber nicht und ich schaffe das nicht und so. Und dann sage ich, dann hören Sie auf meinen Ratschlag. Und da war es dann ein Ratschlag. Ich sage, ich weiß, dass es Ihnen besser tut, wenn Sie jetzt nochmal sich 2-3 Stunden ins Bett quälen, als wenn Sie die Nacht durchmachen und morgen früh gar nicht die Augen aufmachen können. Und da bist du halt immer in so einem Zwiespalt. Ja. Ne?
Geniales Beispiel. Mit größtem Respekt und aller Wertschätzung sage ich, du bist ja quasi auch ein Psychiater-Leid mit all deiner Erfahrung. Und du bist ja oft auch noch, das ist meine Erfahrung mit Psychiatrien, viel näher mit den Patienten zusammen und mit viel mehr Patienten pro Tag als ein Chefarzt zum Beispiel. Das ist mein Bild aus meiner Wahrnehmung als damaliger Patient. Und insofern kann man da eigentlich schön abgrenzen. In der Psychiatrie findet eher Beratung mit Ratschlag ab. Du hast ein super Beispiel gegeben. Du weißt aus Erfahrung, der Schlaf wird Ihnen jetzt helfen und Sie werden schlafen können. Das wäre ein klassischer Rat. Und im Coaching machen wir das halt ohne Rat. Und das bringt mich auch in eine sehr entspannte Haltung, weil ich weiß, ich muss das für den nicht lösen. Ich kann es eh nicht. Ist doch herrlich.
Das ist halt auch der Unterschied, weil ich habe das ja dadurch, dass ich beide Stationen, also geschlossen und offen auch schon gearbeitet habe, dass man gerade auf der offenen Station dann doch manchmal in diese systemische Coaching-Schiene kommt und dass man dann so auch offen mit so einem eher offenen Kopf dann auch in einem Gespräch sitzt und dann auch den Patienten erzählen lässt und man dann auch einfach fragt, was denken Sie denn, was eine richtige Entscheidung wäre oder...
Klassisch.
Und dann, meine Frau hat auch schon immer gesagt, ja, was ist das Schönste? So, dann sage ich immer, wenn die eigentlich selber auf die Lösung kommen und das dann aber auch die Lösung ist, die denen gut tut.
Und das ist der schönste Moment, zu sehen, wie der andere wächst, wieder im Sonnenlicht steht und anfängt, wieder zu lächeln, weil er selbst drauf gekommen ist. Es gibt nichts Schöneres und Erfüllenderes. Das ist wirklich richtig toll. Und als ich damals in der Psychiatrie war, 2015, hat das versehentlich eine Psychiaterin auch mit mir gemacht, das werde ich nie vergessen. Ich habe gesagt in unserem Arztgespräch, es war ein paar Mal die Woche und auch bei Bedarf, dass ich hier einiges, was ich sehe, sehr belastend finde. Und dann hat sie mich gefragt, wie wäre das denn, wenn es hier wunderschön wäre? Und dann musste ich nachdenken, gesagt, wissen Sie was, ich will hier raus. Und dieser Motor in mir, der gesundet mich extrem. Es wäre schlimm, wenn es hier so schön wäre. Und dann hatte ich Frieden damit. Ich weiß nicht, ob sie sich was dabei gedacht hat, aber es hat mir extrem geholfen und sie hat mit einer Frage gearbeitet und ohne Rat.
Ja, das reißt so ein bisschen Gedanken in mir wiederum auf, was du sagst, weil es gibt ja immer Entwicklungen, sagen wir mal, wenn man von 1975 anrechnet und da ja diese große Psychiatrie-Revolution kam, wo man dann auch gesagt hat, okay, das sind also wirklich... Leute, die in eine Klinik gehören, in zwei Dreibettzimmer und die dann auch pflegerisch und ärztlich behandelt werden sollen und therapeutisch und so. Das reißt in mir immer so Gedanken auf, dass wir eigentlich, und ich sage das eigentlich nicht gerne, aber dass wir sind halt kein Hotel. Also wir sind nicht irgendwie ein Hotel mit so einem Bonustherapie. Und wir haben auch alle Jubeljahre mal, also ich persönlich habe das auch alle Jubeljahre mal einen Patienten oder eine Patientin, die dann kommen und wo dann irgendwie in der Aufnahme ganz katastrophal berichtet wurde, ja, der geht schlecht und geht gar nicht und so weiter und so fort. Aber das Ende vom Lied dann ist, ich muss dann erklären, warum wir hier keine Bademäntel in den Schränken schon für sie hängen haben und wo das Amenity-Kit ist und ob man irgendwie Münzen braucht, um den Waschautomat zu nutzen, den wir überhaupt gar nicht haben.
Ja, verstehe.
Und dann denke ich immer, warum sind sie eigentlich da? Aber nichtsdestotrotz muss ich gerade mal kurz eine Pause machen, was trinken, weil mein Mund ist schon ein bisschen fusselig und ich würde gerne dir ganz dringend auch nochmal das Vitamalz zukommen lassen. Sehr und deswegen gern. Hören wir uns gleich wieder. Cheers.
Sehr gerne.
So, da sind wir wieder. Ich habe mir gerade gedacht, als ich dir das so erzählt hatte und du auch von deiner Arbeit als systemischer Coach gesprochen hast, ich dachte mir so, viele Leute, die mir auch zuhören, und das weiß ich von den WhatsApp-Kontakten, die ich auch habe, die sind ja selber betroffen. Und haben, also das sind ja nicht nur Ärzte und Pfleger, die mir zuhören, sondern einfach interessierte Leute, die dann vielleicht auch eine Antwort für sich selber in bestimmten Problemen suchen. Und ich bin ein ganz großer Fan. Ich erinnere mich auch immer gern daran, als der Jens Jüttner hier war, der ja auch Erfahrungsexperte ist.
Unglaubliche Folge, ganz toller Mensch.
Und ich bin immer daran interessiert, was sozusagen deine Geschichte ist, also was deine Erkrankung ist. Und wie wir hatten ja auch im Vorgespräch auch schon so diesen Weg über die Krankheit über das systemische Coaching zu einem ganz anderen Leben, was du ja vorhin auch schon angerissen hattest, wo man denkt, was muss so jemand wie du erlebt haben? Welche Krankheit musst du gehabt haben, dass du so dein Leben änderst?
Ja.
Und welche Erfahrungen hast du da gemacht?
Ja, davon erzähle ich sehr gern. Heute weiß ich, wann ich das allererste Mal in meinem Leben Frühwarnzeichen einer Depression hatte. Das wusste ich damals nicht. Ich war damals Niederlassungsleiter bei Fielmann in Hamburg und saß in meinem Büro und habe den Laden nicht betreten, weil ich hatte Grübelattacken und das kannte ich nicht. Mit einer unfassbar schlechten Stimmung und einer Stimmung, die ich da bis dahin nicht kannte. Es war anders als schlechte Laune. Heute weiß ich, was das war. Eine klassische, gedrückte, depressive Stimmung. Das ist anders als traurig. Das können viele nicht nachfühlen, die das noch nie erlebt haben. Aber die mir zuhören oder uns, die das kennen, die wissen genau, wovon ich rede. Und so habe ich 4 Stunden lang die Wand meines Büros angeschaut. Und dann habe ich zu Hause in den darauffolgenden Tagen immer mal ohne Grund Weinkrämpfe bekommen. Und wusste gar nicht, was mit mir los ist. Aber weil das so schnell wieder verzogen ist und ich die Ursache, mein System, verlassen habe, dankenswerterweise hat sich meine damalige Partnerin von mir getrennt und ich habe sehr unter dieser...
Dankenswerterweise, ja, das klingt.
Weil ich glaube, ich habe die Arbeit damals gehasst. Ich habe es wie ein Knast empfunden. Für mich ist überhaupt die belastendste Vorstellung ein Leben in Gefangenschaft, also auch wenn man über geschützte Systeme in der Psychiatrie spricht, das ist das Belastendste, was ich mir vorstellen kann. Ich habe es ja nie von innen gesehen. Aber so habe ich diese Welt empfunden, in diesem Konzern. Und ich habe immer gesagt, ich bin Heimschläfer. Tagsüber bin ich im Knast. Ich musste in diesem Gemäuer sein von 9 bis 20 Uhr in Hamburg. Tolle Firma für Kunden, super. Arbeiten würde ich da vielleicht nicht. Obwohl es auch ganz tolle Abteilungen gibt, ne? Und da habe ich auch viel gelernt. Aber in dem Fall war es halt so, ich durfte zu Hause schlafen, das war sehr belastend und ich war in der Beziehung auch sehr unglücklich. Dazu habe ich natürlich meinen Teil beigetragen. Ich gucke heute auch in dieser systemischen Haltung gar nicht mehr nach Schuld, sondern nach Beteiligung. Und beteiligt sind immer beide. Damit lebt sich's leichter. Und wenn man Verantwortung übernehmen versteht als Antworten finden, dann kann man auch gut Verantwortung tragen. Im Sinne von, wenn ich sage, ich war in der Beziehung unglücklich, würde ich da nie die Schuld verteilen, ne? Ich habe mir diese Beziehung gewählt und dann darunter sehr gelitten. Also da war eine andere Person beteiligt.
Das ist, finde ich, wenn ich da gerade mal was zu sagen darf, das ist, glaube ich, eine sehr wichtige Aussage. Ne? Also das hat ja auch gar nicht mal unbedingt nur was mit Beziehung zu tun. Also wenn Leute sich in irgendwelchen Situationen befinden, wo sie immer sagen, ich halte das nicht aus, das ist ganz schlimm für mich und da jetzt nichts Pathologisches dahinter steckt oder auch sozusagen genug Intelligenz dahinter steckt, dann könnte man sagen, ja, dann ändere es doch, bitteschön. Ja.
Und viele ändern es eben nicht, weil das Gehirn ist ein bisschen gemein. Es möchte vor allem Sicherheit. Im Sinne von, und da spricht der sehr alte Teil unseres Gehirns, das möchte ich vor allen Dingen überleben. Und das, was wir kennen und gewohnt sind, ist halt sicher. Und da sieht man, sicher ist wertfrei. Das ist weder gut noch schlecht. Und wenn ich es gewohnt war, dass zu Hause ein gewalttätiger Vater am Werke war, dann habe ich das kennengelernt, irgendwie ausgehalten. Und komischerweise wiederholt es sich in meinem Leben, weil wir das als sicher empfinden. Auch wenn das gar nicht schön war. Und dann kreieren wir das selbst. Man könnte auch sagen, das Leben meint es gut mit uns. Es führt uns so oft in die Hausaufgabe, bis wir sie richtig machen. Und dann müssen wir es nicht mehr wiederholen. Und so war das bei mir. Da hatte ich eben das erste Mal Symptome. Und der Ausbruch war eben aus diesem Leid. Und deswegen ging es schnell vorbei, dass sich meine Freundin getrennt hat. Ich habe die Firma dadurch gewechselt, weil ich musste die Stadt verlassen. Wir sind auseinandergezogen. Und das war für mich die Lösung. Und dann war jahrelang Ruhe. Ja, und dann stellte sich das irgendwann mal wieder ein und die schwere Depression in 2015, die begann wieder mit diesen Frühwarnzeichen. Dazu kamen dann Ängste im Auto, völlig ohne Grund. Ich musste dann rechts ranfahren, weiß ich noch wie heute. Im April 2014, das Gefühl kannte ich mittlerweile. Wieder ein Weinkrampf, als ich dann angehalten habe, ein bisschen spazieren gegangen bin und dann das erste Mal eine schlaflose Nacht. Also gefühlt. Heute weiß ich aus der Schlafforschung, und das glaube ich auch den Experten, dass man eigentlich immer schläft. Das könnte der Körper gar nicht. Aber man hat zumindest das Gefühl, das heißt dann Insomnie, dass man gar nicht mehr schläft. Und das ist extrem belastend.
Mhm. Aber das ist ein Phänomen, das ich auch oft in der Klinik habe.
Ja, das glaube ich.
Dass die Leute, also diese Aussage, ich habe heute Nacht nicht geschlafen oder anders gesagt, ich fühle mich, als hätte ich heute Nacht nicht geschlafen, ja, aber ich als Nachtpfleger bei meinen Rundgängen gesehen habe, dass da jemand schnarchend im Bett lag,
ja,
oder auch nicht schnarchend,
ja, ja.
Das ist genau das, was du beschreibst, ne? Dass die Leute das Gefühl haben, ich habe gar nicht geschlafen, aber wir als fremdanamnestischen Blick, also von außen, sehen ganz klar, klar hat der geschlafen, aber das Gefühl ist halt überhaupt nicht da.
Ja, da habe ich einen interessanten Perspektivwechsel vielleicht, weil ich habe das ja als Patient erlebt, dass nachts der Pfleger oder die Pflegerin reinkommen musste, weil das einfach Pflicht ist und ich schnarche nicht zum Glück. Aber wenn der Pfleger reingekommen ist oder die Pflegerin, dann mache ich halt auch keinen Mucks. Das heißt, aus der anderen Perspektive könnte man meinen, dass ich schlafe. Hm. Aber ich, so. Dennoch ist es so, da wird auch viel geschlafen, mehr oder weniger, obwohl man das Gefühl hat, gar nicht. Und das hatte ich dann das erste Mal wirklich. Und das wurde schnell zur Tortur. Und es ging schnell wieder vorbei. Und einige Wochen später ist dann ausgelöst durch Existenzängste. Ich hatte mich gerade selbstständig gemacht. Und ich wusste nicht mehr, wie ich die Miete bezahlen soll in dem Moment. Ich habe im Vorgespräch kurz erzählt, wie wenig mein Auftraggeber, der erste, wo ich das Casting gewonnen habe, wie wenig der bezahlen wollte. Und ich habe mich trotzdem drauf eingelassen. Ich hätte mich zutiefst verschuldet, nur um diesen Job zu machen. Ich habe das so sehr geliebt und so sehr gewollt. Das war eben der Preis. Und in meiner Familie war es immer so, unsere Oma hat uns leider Gottes eine Angst vorm Verhungern eingepflanzt, weil es ihr im Kriege so ging. Das heißt, wenn in unserer Familie finanzielle Not herrscht, dann ist das für uns, also die Nachkommen meiner Oma, die Angst vorm Verhungern, die da getriggert wird. Und das fühlt sich anders an als, scheiße, ich habe keine Kohle mehr, wie zahle ich die Miete? Ja, das eine ist ein Problem schwerer Natur und das andere ist existenziell und bedrohlich und mit Todesangst verbunden. Ich hatte wieder mal Liebeskummer, weil ich auch mit einer Partnerin zusammen war, die ich gewählt hatte. Und es war, sagen wir mal, zwischen uns besonders dynamisch und von auf und ab geprägt. Und das hat schlaflose Nächte bedeutet. Und das hat mein System dann in Gänze nicht ausgehalten und ist zusammengebrochen. Will Smith hat mal was Schönes gesagt über das Gefühl von Englisch depressed sein. Er hat es anders betont und in die Länge gezogen. Er hat gesagt, when you feel depressed, you need a deep rest. Und Felix Lobrecht hat sich auch in eine Klinik eingeladen, also der Komiker im letzten Jahr.
Was hat er sich eingeladen?
Also habe ich eingeladen gesagt?
Es klang so.
Oh, darüber muss ich nachdenken. Freudscher Versprecher, warum sage ich einladen? Da werde ich heute Abend viel drüber nachdenken. Weil sowas passiert nicht grundlos. Sich in eine Klinik einladen, da denke ich drüber nach. Danke, dass du mich aufmerksam gemacht hast. Ich hätte das nicht gemerkt jetzt.
Ja.
Also er hat sich selbst eingewiesen. Das wäre der korrekte Begriff. Eingeladen gefällt mir noch besser. Weil man ist dann vielleicht mit einem anderen Gefühl da, also mehr freiwillig, so wie ich das ja auch war. Und der hat gesagt, auch in einem Podcast, der Körper ist so geschickt, er hat für alles eine Lösung. Es ist ein geniales Meisterwerk, diese Fabrik in uns, ja, aus so unglaublich vielen Prozessen, die uns Gutes tun. Aber die Depression, dafür gibt es kein eingebautes System, was uns da rausholt. Und dann sagte ihm sein Arzt in der Klinik, die Depression ist die Lösung. Und das fand ich inspirierend. Das kann man nicht so sehen, wenn man da drin steckt. Aber hinterher schon. Die Depression rettet dir teilweise das Leben. Und das klingt...
Das musst du aber jetzt mit Inhalt füllen.
Ja, auf jeden Fall.
Da werden jetzt ganz viele Leute mit dicken Fragezeichen im Kopf vor den Empfängern sitzen.
In jedem Fall. Und ich weiß auch, dass viele, die jetzt gerade vielleicht in der Situation stecken und das hören, stinksauer sein werden. Ich war das auch, als ich das gehört habe, aber der Inhalt hat es dann für mich gemacht. Oft zwingt uns eine Erkrankung, unser Leben zu ändern, damit wir endlich, und das ist mir zum Glück auch gelungen, ja, in die Fülle kommen, ans Licht sozusagen. Ja, also nach dem Motto, ich musste an den dunkelsten Ort gehen, um heute am hellsten Ort sein zu können. Es wäre sonst nicht gegangen. Ich wäre ohne die Erkrankung vielleicht jetzt todunglücklich und längst mit Magenkrebs, Magengeschwüren oder wirklich todbringenden Krankheiten in irgendeinem Konzern versauert. Das kann sein. Ich halte das bei mir für realistisch. Denn Mitte 20, als ich mich für die Karriere entschieden habe, und da gibt's einen tollen Satz, wieder mal, du siehst, ich mag Zitate und Kalendersprüche. Das Hamsterrad sieht nur von innen aus wie die Karriereleiter. Ja? Also wir strampeln uns ab. Von außen ist klar, das bringt gar nichts. Aber von innen hast du das Gefühl, hier geht's bergauf. Und ich dachte auch, weil ich ein Identitätsproblem hatte. Ich kannte meine Grenzen zum Beispiel nicht. Also ich war nicht ganz klar, wer bin ich und was sind meine Grenzen. Deswegen habe ich viele Menschen und Situationen über diese Grenzen gelassen. Und weil ich dieses Identitätsproblem in mir hatte, ließ ich mich von außen permanent verlocken. Ist auch ein schöner Satz in einem Film, der letztes Jahr im Kino war. Der ist mir jetzt entfallen, der Titel. Aber spielt auch keine Rolle. Oft lassen sich Menschen von außen durch Bling-Bling, also Luxusgüter, Autos, Schmuck, wie auch immer, sehr verführen. Oder in meinem Fall von der klassischen Karriereleiter, weil sie ein Werteproblem haben. Nicht wissen, wer bin ich? Was macht mich aus als Mensch? Wer bin ich auch ohne meine Arbeit? Ich bin nämlich ganz viel auch ohne meine Arbeit. Ein guter Freund, ein toller Zuhörer, ein hilfsbereiter Mensch. Viele Dinge, die ich vorher nicht wusste. Also musste ich im Außen die Identität schaffen. Und das war für mich avisiert ganz klar, ich möchte Vielmann-Vorstand werden. Also auch ein bisschen Größenwahn, eine Größenidee. Und war der Meinung, ich könnte das. Aus rückblickend völliger Quatsch, weil ich das gehasst habe, was ich da gemacht habe. Da kommst du nicht weit. Und ich war dann noch relativ erfolgreich von außen betrachtet. Und mein Vater hat immer gesagt, was wäre nur möglich, wenn du endlich was tust, was dir Spaß macht. Da habe ich lange drüber nachgedacht. Und nur durch die Erkrankung und ähnliche Erlebnisse habe ich die Wende geschafft. Insofern, ich möchte das nie wieder erleben und ich wünsche das keinem. Aber ich bin dankbar und möchte es auch nicht rückgängig machen.
Ich würde gerne mal wissen, weil du den Satz gerade angesprochen hast, glaubst du denn, dass per se der Satz, also oder nicht der Satz, aber rein inhaltlich, wenn Leute davon sprechen, dass sie sich durch ihre Arbeit definieren, dass sie da ihr Glück finden, dass sie da die Leiter, wenn es auch wie ein Hamsterrad wirkt oder vielleicht auch tatsächlich eine Leiter ist, da hochsteigen, dass sie das als ihren Lebensinhalt sehen, würdest du per se sagen, die sind verblendet und die raffen halt den wahren Sinn des Lebens nicht? Oder könnte es auch sein, dass die Menschen halt einfach davon einen Benefit haben und eigentlich das schon der Lebensinhalt ist, den sie eigentlich wollen?
Ich sehe das in jedem Fall, dass es diese Menschen gibt. Jürgen Klopp hat gesagt, ich gehe keinen Tag zur Arbeit, weil ich liebe, was ich tue. Und wenn diese Menschen Vollgas geben und in der Folge eine Leiter hochfallen sozusagen, weil sie gar nicht anders können vor Leidenschaft, dann werden die sehr wahrscheinlich auch nicht krank werden. Denn nicht die Arbeitsstunden, das muss man ein bisschen differenzieren, aber ich will es kurz halten, nicht die Arbeitsstunden machen krank, das können sie auch, man kann es auch übertreiben, körperlich, klar. Das Unwohlsein und das Leben gegen innere Konflikte und das Wegdrücken von Wut, man sagt ja auch, Depression ist nicht gefühltes Gefühl und unterdrückte Wut oft. Deswegen richten ja auch viele Depressive diese Wut irgendwann leider Gottes gegen sich selbst. Ja, und dann kommen eben Suizidgedanken bestimmter Couleur. Ein Therapeut hat mich auch mal im Detail gefragt, wieso kommen denn genau diese Gedanken? Also er hat mich nach den Suizidgedanken im Detail befragt, warum taucht da immer das Messer in die Kehle auf? Das wusste ich bis dahin gar nicht, aber es war ein roter Faden in meiner Erkrankung. Und da ist mir klar geworden, einerseits unterdrückte Wut. Ich durfte eben zu Hause nicht schreien als Kind. Es hieß immer, ab, ich will nichts hören, kein Mucks. Oder wir kennen es alle, Indianerherz kennt keinen Schmerz. Also wir Jungs durften irgendwie in dieser Kultur nicht weinen. Und wenn dann nur bei Mama oder hinter verschlossenen Türen. Also diese Wut auf meinen Vater, ja, die habe ich weggedrückt und irgendwann gegen mich gerichtet. Und warum dieses Symptom, also der Gedanke, Messer in den Hals. Als Schüler hat mir ein ach so cooler Mitschüler ein Video gezeigt, wie ein russischer Soldat mit dem Messer hingerichtet wird. Und das waren die Bilder. Und da kommt eins zum anderen.
Sorry, wenn ich jetzt so ein bisschen zur Seite weggucke. Und vielleicht haben die Zuschauer ja Glück und ich schneid's raus. Also sie haben Pech und ich schneid's raus. Aber das hat jetzt in mir jetzt kein Trauma ausgelöst. Mhm. Aber und es war vielleicht auch nicht genau dieses Video, aber so eine Art Video hat mir auch in der Schulzeit und genau das, was du beschrieben hast, also nicht irgendein Video, sondern so ein Video, hat mir auch einige Gedanken gekostet und einige, ich will nicht sagen schlaflose Nächte, aber so unverblümt und so roh einfach auf dem Schulhof oder im Video sowas zu sehen, wo man sowas noch nie vorher gesehen hat. Und ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, ich glaube, wir schweifen total ab, aber es gab in den Videotheken, früher gab es so diese Faces of Death oder so.
Exakt.
diese Videos, wo die irgendwie Leute gezeigt haben, die irgendwie umgekommen sind. Aber genau dieses, so eine Art Video hat mir auch ein Kollege oder ein Kumpel auf dem Schulhof oder zu Hause am Rechner. Ich bin ja so alt, dass es noch keine videofähigen Handys auf dem Schulhof gab, aber das hat mir auch einige schlaflose Gefühle sozusagen gekostet. Ja. Und deswegen triggert mich das gerade so hart, weil du genau dieses Video ansprichst. Vielleicht sollte ich da auch nochmal zum Therapeuten gehen.
Ja, das glaube ich. Also es macht schon viel Sinn, dass Kinder und Jugendliche nicht alles zu sehen bekommen, weil du steckst das anders weg, wenn du herangewachsen bist, ja, aus dem Gröbsten raus, auch was die Plastizität deines Hirns angeht. Aber als Kind, schlimm. Und so hat sich das erklärt, aber ich bin von deiner Frage total abgeschweift. Also ich glaube, man kann in der Berufung, ja, passt ja viel besser. Ich meine, die auch gefunden zu haben, viel eher hatte ich das Gefühl 2013, dass sie mich gefunden hat. Und heute habe ich auch das Gefühl, auch nicht mehr zu arbeiten, weil ich das liebe, was ich tue. Und ich freue mich Sonntag auf Montag. Insofern, das gibt's auch.
Ich finde das schön, dass du das so sagst. Und ich will das dir auch überhaupt gar nicht absprechen, weil ich glaube das auch, weil ich habe das Video ja gesehen und ich habe ja auch dich jetzt ein bisschen hier kennengelernt, auch im Vorgespräch. Ich glaube schon, dass du das machst. Aber ich frage immer gern diese Frage, auch weil wir es vorhin auch schon angesprochen hatten, dass ich gesagt habe, man hat ja immer so ein bisschen eine Leiche im Keller. Und ich hatte vor kurzem auch wieder Dozentenarbeit mit Schülern gehabt. Und ich polter dann immer so mit dieser Aussage in die Schule, dass ich sage, ihr habt alle eh nur ein Helfer-Syndrom, sonst würdet ihr alle nicht hier sitzen.
Ja.
Da würde ich dich jetzt mal überspitzt, gieksend ein bisschen fragen, was gibt dir das im Gegensatz zu deinem anderen Job, den du vorgehabt hast? Ja. Und dann auch gieksend in die Richtung, wo ist dein Benefit?
Ja.
Und wenn du jetzt sowas antworten würdest, ja, ich finde es schön, wenn die Leute gesund werden. Und dann habe ich irgendwie so, und dann denke ich so,
das ist inflationär.
Das kann ich auch in eine Bewerbung reinschreiben.
Ja,
ne?
Ja. Ich habe mich irgendwann mal gefragt, wo ist eigentlich die Grenze zum Helfersyndrom, weil du das Wort gerade benutzt hast. Und ich habe die Grenze dort für mich gezogen, wo man das Helfen braucht. Es gibt ja Phänomene, wo Mütter ihre Kinder krank machen, um ihnen dann zu helfen. Oder leider berühmt gewordene Pfleger.
Münchhausen-Krankheit.
Genau, wo Pfleger ihre Patienten ja fast umbringen, um ihnen dann das Leben zu retten. Ja, also da kann man durchaus sagen, die brauchen das wahrscheinlich. Und wenn sie nicht mehr helfen können, ja, was sind sie dann noch wert? Das habe ich zum Glück nicht. Also ich kann auch, wenn ich lange Zeiten mal weniger helfe, ich habe ja lange Auszeiten auch gemacht in meiner Laufbahn, mich trotzdem sehr wohlfühlen. Das beruhigt mich ein bisschen. Trotzdem gibt es mir natürlich ganz viel. Und ich kann auch sagen, ich gucke gerne SWR Handwerkskunst. Mhm. Weil da sieht man Leute, die ihren Beruf lieben. Und das ist das Schönste für mich, was ich sehen kann. Jemandem dabei zuzuschauen, wie er tut, was er liebt, ja, und wofür er brennt und erleuchtet. Ich werde mich für immer an ein Referat in der 10. Klasse von meinem Schulkollegen oder Kameraden Sascha erinnern. Der hat angekündigt, ich werde nächste Woche, es war ein freiwilliges Thema bei jedem, ich werde über Aquarien sprechen. Ich dachte, um Gottes Willen, Aquarium, geht's langweiliger? Boah, wie kriege ich die Stunde rum? Und nach dem Referat habe ich Aquarien recherchiert und bin ins Thema eingestiegen. Der hat so geleuchtet beim Thema Fischfutter, Temperatur des Wassers. Es war unglaublich. Und da habe ich diese Leidenschaft entdeckt. Die ist mir lange verloren gegangen. Es ist oft so, ja. Wir kommen so als Originale zur Welt und enden irgendwie als Kopien, weil uns einer erzählt, du musst was Sicheres machen, bla bla bla. Und verlieren wir so ein bisschen diesen Kontakt zu diesem echten Wesenskern. Oder wie Gerald Hüther gesagt hat, jedes Kind ist hochbegabt und dann kommt es in die Schule. Ja, kann man drüber streiten. Aber ich finde, da ist viel dran. Aber Sascha hat so sehr geleuchtet und das habe ich bis heute. Und jetzt aber auf den Punkt zu deiner Frage vielleicht, wenn ich sehe, ich hatte mal einen Rapper als Klienten, der kam mit Burnout. Und das war ein gleichaltriger Mann. Ich konnte mich mit dem sehr identifizieren. Der hat sich sogar ähnlich gekleidet, wie ich hätte auch mein Kumpel sein können. Und der hat in jeder Sitzung anfangs Rotz und Wasser geheult. Also da war ich an der Grenze zum Mitleid. Und wenn er raus war, musste ich tief atmen und lüften, um nicht mitzuleiden. Und nach 12 Sitzungen, weiß ich wie heute, ging er strahlend raus, nicht weil ich so toll bin, sondern weil er einen Weg gefunden hat und hat mich in ein Konzert eingeladen. Und dann habe ich den das erste Mal gesehen, live. wie der brennt auf der Bühne, wie eine Fackel. Ja, das hat mich angezündet sozusagen. Und das ist das Schönste, was es gibt für mich. Mhm. Und das macht's aus.
Ich hab dir gerade zugehört und ich kann das nachvollziehen. Also dieses, wenn jemand so leuchtet für irgendwas, dass man dann sozusagen die Energie mitnimmt. Ich bin auch ein Mensch, der sich auch für Dinge begeistern kann und die dann auch weiterträgt. Ich glaube, gerade vorgestern, wie gesagt, ich war wieder Dozentenarbeit in der Krankenpflegeschule zum Thema Psychiatrie. Ich glaube, auch da habe ich, erzählen Sie ruhig weiter. Aber ich habe auch immer so dieses, und da erzähle ich jetzt tatsächlich so ein bisschen aus meiner eigenen Psyche, und ich glaube, das matcht bei dir so ein bisschen. Ich habe immer so dieses Gefühl gehabt, dass ich von jemandem auf die Schulter geschlagen bekommen habe, wo ich das Gefühl hatte, nicht so oft im Leben auf die Schulter geschlagen bekommen zu haben. Mhm. Und das war mein Vater gewesen. Mhm. Und ich ganz oft immer so dann so Situationen im Leben hatte, wo ich dann gesagt habe, ach, guck mal, Papa, ich habe das gemacht. Guck mal, Papa, ich mache Dozentenarbeit. Guck mal, Papa, ich mache, keine Ahnung, bin gut in der Psychiatrie. Papa, ich bin gut als DJ. Ich bin durch die Welt. Ich war in Abu Dhabi, habe gespielt. Ich habe in Australien gespielt. Da standen 1000 Leute vor mir. Und guck da mal. Oder ich habe Videos gedreht. Oder ich habe Bemühungen gehabt, mal Regie zu lernen. Mhm. Oder solche Geschichten. Und Ich mag meinen Vater total, also darum geht's überhaupt gar nicht, aber diesen Schulterschlag habe ich nie so gespürt, auch wenn er ihn vielleicht in seiner Art und Weise mal so gegeben hat, als dass ich es gefühlt hätte, dass es für mich jetzt genug wäre. Und meine Frau sagt schon immer, du rennst da halt einfach hinterher, du wirst das nicht kriegen, so wie du es vielleicht gerne hättest. Und es klang im Zwischensatz auch so, als dein Vater auch gesagt hat, tu was dich glücklich macht und so, dass du auch so ein bisschen da in der Vergangenheit auch so ein bisschen deinem Vater natürlich auch zuhörtest, und obwohl dein Vater auch ein schwieriger Typ war, wie du ja gesagt hast.
Ja. Ne? Also in mir zog sich gerade alles zusammen, als du davon sprachst, weil ich fühle es zu 100% nach. Mein Vater kann so ein bestimmtes Geräusch sehr gut machen. Er wird jetzt schmunzeln, falls er zuschaut. Wenn ihn etwas nicht so interessiert, dann macht er immer. Und wann immer ich stolz zu ihm gerannt bin als Kind, weil ich was Neues konnte. Ich bin nicht ohne Grund so ein total umtriebiger Tennisspieler geworden und wollte an die Spitze der Welt klimmen, weil ich diesen Stolz wollte. Ich wollte endlich Anerkennung. Und das ging eben über den Sport, später über den Beruf, in der gleichen Firma wie er. Was für ein Zufall. Und ich weiß, wie heute, als ich in diesem dualen Studium als Augenoptikermeister damals, heute heißt es Bachelor, ist egal. Ich habe irgendwann das Löten erlernt und war stolz wie Bolle und sehe ihn abends beim Tennis. Wir haben in der gleichen Halle gespielt nach Feierabend. Und ich sage, Papa, ich kann jetzt löten. Und er sagt, Und er macht das bis heute. Ja, ich könnte da ausflippen. Das Schöne ist, ich sehe eine Nebenwirkung von Therapie. Man hat seine Therapieziele, was weiß ich möchte gesund werden, ich möchte die Eifersucht ablegen, aufhören zu rauchen, was auch immer. Eine Nebenwirkung ist, man erinnert sich, ich rede jetzt nur über mich, kann ja nichts anderes sagen, man erinnert sich auf einmal anders an die Kindheit. In meiner Ausbildung habe ich den Satz kennengelernt, es ist nie zu spät, eine glückliche Kindheit gehabt zu haben. Da war ich sehr sauer auf die Dozentin, als ich das erste Mal gehört habe, weil ich dachte, wie kann das sein? Die Kindheit hatte so viele Schatten, ich kann das doch nicht rückgängig machen, das ist vorbei. Und hat gesagt, warte doch mal ab. Und sie hat zum Beispiel gefragt, wieder der Bezug zum Vater, was hast du denn in diesen schlimmen Situationen in der Kindheit oder Jugend auch gelernt dadurch? Und da ist mir sehr viel eingefallen, was mich heute unheimlich weiterbringt. Ja, natürlich muss man schauen, ist es den Preis wert oder nicht, ganz klar. Aber es ist ein neuer Blick auf die Vergangenheit. Es ist nie zu spät, eine schöne Vergangenheit gehabt zu haben. Und so habe ich viel Positives gelernt, auch durch meine Mutter, die hatte auch ihre Schwierigkeiten, und so musste ich unglaublich aufmerksam zu Hause die Antennen aufstellen und spüren, darf ich jetzt laut sein, muss ich mich zurückziehen, darf ich überhaupt in den Raum kommen. Das war schlimm und heute lebe ich davon, weil ich mein Umfeld erspüre, manchmal ein bisschen zu sehr, aber egal, es ist eine Gabe und so kann es uns auch beflügeln, und der Satz hat am Ende doch gestimmt, und die Nebenwirkung der Therapie ist heute, auf einmal blicke ich zurück und habe das Gefühl, die Kindheit war eigentlich ganz schön. Weil mir fallen unglaublich viele schöne Dinge ein. Und das war vor der Therapie nicht so. Aber es war nie Therapie-Thema. Deswegen nenne ich es Nebenwirkung. Aber eine positive.
Ich weiß, dass du ja noch viele Anekdoten auch aufgeschrieben hast und es noch auch noch zwei, drei Themen gibt. Und, und irgendwie habe ich so das Gefühl, dass wir noch 3 Stunden reden können. Mhm. Und deswegen ist auch schon das Vitamalz leer. Wir machen jetzt nochmal ein kleines Päuschen und sortieren uns nochmal. Dann kriegst du auf jeden Fall mal ein Sündermalz zum Probieren. Super. Und dann schauen wir mal, was wir noch inhaltlich hier geben. Weil auf der einen Seite weiß ich ja, wie gesagt, dass du noch viel, viel, viel Stoff dabei hast. Aber auf der anderen Seite gibt mir das gerade halt alles auch selber schon so viel, das Gespräch, als dass ich jetzt nicht das Bedürfnis hätte, das zu ändern.
Danke.
Dann bis gleich.
Prost. Cheers.
So, da sind wir wieder. Wir haben einen Sündermalz aufgemacht. Du hast schon einmal von gesippt.
Ja.
Jetzt bin ich über deine offizielle Meinung gespannt als Vitamalz-Trinker.
Also wenn dieses Vitamalz die Punktzahl 10 bekommt, von 1 bis 10, dann kriegt das hier die 9,5, aber nur aus dem Grund, dass hier die Erinnerung nicht dranhängt. Also qualitativ gleich gut. Es gibt viele, die sind zu süß, aber das ist top.
Lecker. Das ist schon gut.
Sehr, sehr gut. Aber wie alle Vita-Melze, sagt man das so? Nee, Malzbiere.
Melzer.
Muss es kalt sein. Ich habe heute selber einen Podcast geschaut. Da hat jemand vor laufender Kamera ChatGPT gefragt, was ist die Mehrzahl von einem Myokarditis-Fall? Und weil die sich nicht einig waren, ja, Myokardititen oder wie auch immer. Und dann hat er gefragt, ChatGPT, sag doch mal, was ist die Mehrzahl von einem Myokarditis-Fall? Und dann sagte ChatGPT, die Mehrzahl davon ist Myokarditis-Fälle.
Einfach geht's.
Künstlichen Intelligenz.
Ich wollte noch einmal auf das Thema zurückkommen, was du mir auch aufgeschrieben hattest. Und zwar, und das muss man eigentlich fast sagen, fand ich auf der einen Seite zum einen bemerkenswert, auf der anderen Seite aber auch glaubwürdig, aber dennoch fast schon überheblich, dass du gesagt hast, ich glaube, du hast es nicht so im Wortlaut gesagt, aber ich bin mir darüber bewusst, wie ich präventiv bei einer Depression sozusagen reagieren würde. Und dann dachte ich erstmal, ja, das ist ja ein bisschen individuell auch so. Und dann setzt es natürlich auch eine Art von Intelligenz voraus und vielleicht auch Erfahrung mit dieser Krankheit. Aber ich dachte, das klingt halt auch so spannend, dass das auf jeden Fall die Leute hören sollten, die auch den Podcast hören. Mhm.
Guter Punkt. Also mit der Intelligenz bin ich mir nicht so sicher. Ich glaube, das Wichtigste ist Erfahrung, dass man schon mal gelernt hat, wie habe ich das schon mal gelöst? Was hat mir geholfen? Vor allen Dingen, was sind die ersten Anzeichen, die sich zeigen? Weil es gibt ja irgendwie so eine Art Point of No Return. Wenn die ersten Anzeichen kommen und du früh genug intervenierst, dann musst du da nicht 6 Monate durch die Hölle gehen. Und das weiß man dann irgendwann aus Erfahrung. Mit Intelligenz hat es, weiß ich nicht, wie viel zu tun. Auffällig ist jedenfalls, ich habe ja ein paar Kliniken gesehen, aber einfach, weil ich in der einen Erkrankung ein paar Mal gewechselt habe. Also ich war jetzt nicht ständig krank. Aber mir ist aufgefallen, dass tendenziell Menschen immer wieder erkranken, die vielleicht, wie soll ich das sagen, ohne dass es überheblich klingt, weil das lernt man auch, Demut. Du merkst in einem Essenssaal, wenn du mit gesenktem Haupt in der Stille beim Essen sitzt, dann merkst du, du bist genauso wenig oder so viel wert wie alle anderen hier im Raum. Du hörst ab sofort auf, dich über andere zu erheben. Und du überlegst dir jedes Mal danach, wenn du wieder gesund bist und du bist dann der dankbarste Mensch der Welt und du brauchst nichts dafür, um glücklich zu sein, außer morgens die Augen aufzumachen und zu merken, wow, Stimmung ist 8. Ja? Dann hörst du damit auf. Insofern möchte ich das vorwegschieben, weil ich möchte auf das Thema Intelligenz hinaus und sagen, manchmal hatte ich das Gefühl, dass Menschen immer wieder in die Psychiatrie kommen oder in die Depression, die vielleicht nicht so in der Lage sind zu reflektieren wie andere. Das hat aber weniger mit Intelligenz, merke ich gerade, zu tun, sondern mit Reflexionsvermögen. Vielleicht geht es auch ein bisschen miteinander her. Insofern kann das schon sein. Ich habe das aufgeschrieben, weil ich wollte das auch unbedingt mit einer Community teilen, weil ich kannte bis zu meinem Fall leider in diesem Mai niemanden, der die Frühwarnzeichen mal erkannt hat, es wird welche geben, das ist schon klar, und es geschafft hat, früh genug zu intervenieren. Und da mir das gelungen ist, also aus Erfahrung, ja, mehr nicht, Und ich dann wirklich, also ich hab mal gemessen, ich habe 10 Tage gelitten. Und jeder Depressive weiß, dass es, wenn man eine Depression hat, ist das nix. Da reden wir schnell mal über 100 Tage oder mehr und ohne Ausweg. Ja, also 10 Tage ist gar nichts. Und ich wollte es einfach nur erzählen, weil ich bisher niemanden kannte mit so einer Geschichte. Und das war auch der Ansporn, unter anderem neben Tavor, da wollten wir noch drüber reden. Das war der Grund auch, warum ich dich unter anderem kontaktiert habe. Ich habe wieder mal also diese Schlafstörung bemerkt. Und das ist interessant. Sie kamen ohne großen äußeren Trigger. Also ich war in einer Phase bei meinem neuen Auftraggeber. Der Sommer begann im späten April und ich konnte viel draußen sein, Tennis spielen. Das liebe ich. Mir ging es sehr, sehr gut. Und auf einmal habe ich aufgehört zu schlafen. Einfach so. Und ich kann dir bis heute nicht im Detail sagen, warum. Ist auch müßig, weil der Lösung ist egal, woher das Problem kommt. Ein toller systemischer Ausspruch von Steve de Chaser. Du kannst lange analysieren, woran es liegt. Und dann ist es noch immer nicht gelöst. Also ich weiß es letztendlich nicht genau. Ich habe aber einen Verdacht. Der ist übrigens aufgetaucht nach unserem Vorgespräch. Jedenfalls fing ich an, schlecht zu schlafen. Und ich habe dann was Freiverkäufliches eingenommen zum Schlafen. Gibt's auch in der Fernsehwerbung. Ich sage den Namen jetzt nicht. Wobei, das wäre eher Anti-Werbung bei der Geschichte. Und nach 4 Nächten, wo das dann so war, bin ich nachts in die Notaufnahme gegangen, weil die Panik wieder auftauchte und die düsteren Gedanken aus heiterem Himmel. Und es gab keine Erklärung. Ich wusste aber aus 2015 genau, was ich jetzt brauche. Und habe in der Notaufnahme um Tavor gebeten. Da war eine junge Assistenzärztin im Nachtdienst, die wollte mir das nicht geben. Das ehrt sie sehr und das finde ich im Grunde auch gut, weil das hat natürlich ein hohes Abhängigkeitspotenzial und da wollte sie sich nicht dran vergehen sozusagen. Ich habe sie aber eindringlich gebeten, weil ich aus 2015 wusste, dass das halt so bei mir hilft. Und 2015 war ich so krank, dass ich alle Symptome hatte. Alle, die man nachlesen kann. Und irgendwann war es so schlimm, dass ein Arzt derart aufmerksam geworden ist, dass er gesagt, jetzt reicht's, jetzt kriegt er Tavor. Und nach 30 Minuten war ich gefühlt gesund. So. Ich wusste also, wie gut das bei mir hilft. Und es hat mich nie, andere berichten das, es hat mich nie sediert oder dergleichen oder so eine Scheiß-Egal-Stimmung. Ich war einfach symptomfrei. Also habe ich das verlangt nachts in der Notaufnahme. Sie wollte es nicht tun. Dann habe ich den Vorschlag gemacht, ich könne ja eine Nacht bleiben. Ich hatte extra Sachen mitgebracht für eine Nacht. War kein Bett frei. Dann habe ich gesagt, dann machen wir es so, ich nehme es vor ihren Augen und fahre dann nach Hause. Das hat sie zugelassen und es hat funktioniert wie immer. Und dann habe ich mir einige Tage selbst damit geholfen. Mir ging es auch wieder prima. Ich dachte, Problem gelöst und habe mit meinem Psychiater, der mich seit Jahren, wenn ich was brauche, immer mal begleitet, also eher bei Bedarf, mit dem habe ich abgesprochen, ich würde das jetzt absetzen, mir geht's gut, ich kann auch wieder schlafen ohne Tavor, wäre das okay? Und dann sagte er ja und ich habe es abgesetzt. Also es war noch unter 2 Wochen, daher kein langes Ausschleichen. Und dann ging es mir derart beschissen, dass ich entschieden habe, okay, es geht nicht allein, ich gehe nochmal ins Krankenhaus, weil es war furchterregend. Und ich dachte, ich rassel da jetzt wieder rein und habe schon die Hölle vor mir gesehen. Die Hölle tat sich auf als Bild. Aber in diesem Krankenhaus wurde mir derart gut geholfen. Ich war da 13 Nächte und mir ging es an 2 Tagen schlecht. Weil wir früh genug zum Glück gehandelt haben. Und dann merkt man schnell, wie belastend das Setting auch sein kann, weil man vielleicht ein bisschen zu viel Wohlbefinden mittlerweile hat. Und dann möchte man dringend nach Hause. Und ich wusste ja nicht so richtig, und das wissen viele Patienten nicht, wie lange dauert das jetzt hier? Und das habe ich dem Arzt einfach offen gesagt. Ich hatte ein unglaublicher Segen, eine tägliche Chefarztvisite, also Schwein. Ich habe aus Versehen damals oder weiß ich nicht, den richtigen Tarif gewählt und war damit gesegnet. Andere sehen ja ihren Chefarzt oder den Arzt überhaupt nur einmal der Woche, manche auch gar nicht. Das war für mich immer ein Segen. Also allein die Tatsache.
Dass ich es verstehe, ja. Geht es dir um das Sehen des Arztes in einem täglichen Setting Oder geht es dir darum, dass du diesen Chefarzt, ja, der dir irgendwann, weil es ist ja, viele werden dann sagen, ja, ich habe ja keine Privatversicherung, ich sehe den Chefarzt ja nie, warum soll der Chefarzt besser sein, wie es Assistenzarzt? Und bei mir, wenn ich das jetzt so ungefiltert gesehen hätte, hätte ich mir so gedacht, naja, es gibt ja auch mindestens 1001 sehr guten Assistenzarzt, der sich mindestens genauso gut um dich gekümmert hätte, sozusagen. Ja. Also nur zur Aufklärung deiner Aussage. Ne?
Beides in diesem Fall, sowohl als auch. Allein die Tatsache, dass dieser Termin morgens um 9 im Kalender stand, war für mich schon ein Konstrukt, das mir Sicherheit und Aufwind gegeben hat. Und andererseits hat dieser Mensch zufällig die richtigen Dinge gesagt. Deswegen war der nicht besser oder schlechter als andere. Er passte einfach gut zu mir. Und das kann man ja in allen Studien lesen zum Thema Therapie. Das Wichtigste oder mit das Wichtigste ist die Patientenarzt-Beziehung in dem Fall. Und das war unglaublich, hat mir Aufwind gegeben. Und er hat dann in Aussicht gestellt, dass wir hier wahrscheinlich 4 Wochen zusammenarbeiten werden, weil ich sagte, mich belastet aktuell, dass ich das Ende nicht kenne im Kalender. Das hat mir so sehr geholfen, dass ich mich nach 13 Tagen selber entlassen habe. Mit einem guten Gefühl. Und das war wichtig. Ich habe dann zu Hause die letzten wichtigen Fortschritte gemacht. Unter anderem die letzte 0,25 Tavor selbst ausgeschlichen daheim. Davor hatte ich große Angst und das ist vielleicht eine schöne Überleitung gleich. Das hat super funktioniert und zwar zum zweiten Mal nach 2015 und ich will das bloß nicht verharmlosen. Das Dumme ist, auch da werden oft nur die Schauermärchen erzählt und du musst eigentlich, wenn du in einer Psychiatrie das Abendessen einnimmst, da wird eh nicht viel gesprochen, aber wenn gesprochen wird, halt dir die Ohren zu, weil die Schauermärchen dazu, Tavorentzug etc., es jagt dir eine Angst ein und ist belastend. Und das ist nicht überall so, aber das kann so sein. Ich habe das oft erlebt. Das kann auch Leben retten. Und
ich würde ganz kurz, einfach damit wir da im Thema auch reinbleiben, ganz kein Problem. Ich würde gerne gleich mit dir über das Tavo reden.
Ja.
Das ist ja auch ein Thema, was wir vielleicht ganz kurz oder zumindest auch mal ganz kurz grundlegend mal ansprechen sollten. Mhm. Aber zu deiner Grundaussage mit der Präventionsgeschichte zur Depression, da kann ich mir vorstellen, dass der ein oder andere beim Zuhören jetzt denkt, okay, wann kommt jetzt die Liste mit den 5 Punkten, die er mir sagt, auf was ich achten soll, damit ich genau wie er nicht komplett reinrausche.
Ja.
Und da dachte ich mir gerade so, willst du da nochmal so Stichpunkte oder so Schlagworte, einfach nur damit die Leute das sozusagen auch in deiner Geschichte nicht sich verloren fühlen, im Sinne von, was hat er denn jetzt eigentlich gemacht? Tavo genommen und das hat ihm geholfen? Oder?
Nein, du hast völlig recht. Also danke, dass du den Bogen geschlagen hast. Also erst einmal sich klar zu machen, was waren denn damals, wenn ich das schon mal erlebt habe, das ist natürlich eine Voraussetzung, was waren damals die ersten Signale, mir ein Bewusstsein zu schaffen? Dann, weil oft geht es mit dem Schlaf los, es zeigt sich scheinbar, wie so ein roter Faden, schnellstmöglich dafür zu sorgen, dass ich wieder schlafe. Aber nicht wahllos, wie ich, irgendwas kaufen, denn in der Packungsbeilage stand Nebenwirkung Depression. Also ich glaube, es ist mir auch deswegen passiert, Ich will darauf hinaus, so früh wie möglich mit einem Fachmann sprechen. Und da meine ich dann einen Arzt oder Psychotherapeuten. Das ist dann wirklich wesentlich. Und mir zu überlegen, was im Leben schenkt mir Kraft, was tut mir gut und was gibt mir Stabilität. Das kann auch die Arbeit sein. Viele leiden so sehr und meinen, sie retten sich mit einem Urlaub. Und im Urlaub bricht es dann richtig los. Weil der Grund, morgens aufzustehen und sich zu waschen, vor die Tür zu gehen, zum Bus zu laufen, frische Luft zu atmen, ist alles weg. Und dann bricht die Hölle ein. Also ich würde auch fast sagen, wenn die Arbeit nicht der Grund ist und der Auslöser, arbeite, solange es geht. Wenn dir das gut tut, das ist immer die Voraussetzung. Nimm deine Termine wahr. Und ich würde auch sagen, auch wenn Psychiatrie sehr helfen kann, solange es geht, vielleicht auch in deinem stabilen Umfeld den Halt suchen und erstmal nicht in der Klinik. Weil das ist der letzte Weg, denke ich. So gut sie tut, da gibt's auch einfach belastende Faktoren. Wenn du die Schreie aus der geschützten Abteilung hörst oder nachts nicht schlafen kannst, weil alle auf dem Flur rumirren, das gibt's einfach auch. Das muss man mitbedenken und das ist wirklich der letzte Weg. Und ich denke, damit fährt man schon sehr, sehr gut.
Ich würde auf jeden Fall, um da dranhängend sozusagen noch eine Sache sagen und erzählen. Die Struktur, und da geht es um dieses Frühaufstehen, sich fertig machen und so weiter.
Ja.
Und das muss ja, wie gesagt, nicht arbeiten sein, aber die ist ultimativ wichtig.
Absolut.
Und das ist auch das, was Kliniken ja oft einfach unbewusst tun, ja, nämlich eine Struktur vorgeben, ja, dass es dann Frühstück gibt, dann gibt es Therapie, dann ist Visite, dann ist Mittagessen, dann geht es nochmal mit der Sporttherapie raus. Allein diese Struktur, ja, die einen sozusagen im Lauf hält, ist 10-mal mehr wert, wie als wenn man sagen würde, wir bieten viel Therapien an, aber kommen Sie einfach, wann Sie wollen, wenn Sie können. Mhm. Und diese Struktur ist halt, auch wenn viele das verfluchen, ultimativ wichtig. Es gab, und deswegen sagte ich, ich wollte noch was erzählen, es gab ein Gespräch, was ich mit einem Kollegen von mir geführt habe. Das war in der Corona-Zeit gewesen und auch in der Zeit, wo zeitlang die Schulen zu waren. Mhm. Und der hat zwei Töchter gehabt. Und dann habe ich gesagt, und wie regelst du das mit der Corona-Zeit und deinen Töchtern in der Schule und auch mit Kindergarten und so weiter? Und sagte, wir haben einfach einen Tagesplan erstellt. Mhm. Die müssen bis dahin aufstehen, dann müssen die ihr Zimmer aufräumen, dann müssen die sowas wie Hausaufgabenersatz machen, dann dürfen die zusammen spielen, dann konnten sie in den Garten, dann gab es was zum Glotzen, dann gab es Mittagessen und so weiter. Mhm. Sagt er, damit die wissen, woran die sich festhalten können. Das soll ja kein Triezen sein, nein, sozusagen, sondern es geht einfach nur, dass man nicht zerfällt und dass man sozusagen dann, wie die Mädels jetzt in dem Beispiel, in der Corona-Zeit vor Netflix versumpft werden, sozusagen.
Ich bin dir sehr dankbar, dass du das sagst, weil ich höre schon manche Zuschauer oder Hörer, wie sie denken, ja, aber Moment. Es heißt in den ersten 5 Tagen meiner Psychiatrieaufenthalte immer, jetzt kommen Sie erstmal an, erstmal haben Sie kein Programm. Also man kann auch dort dann, wenn es eben am Anfang kein Angebot gibt, aus Ergotherapie und Walking und weiß der Geier, auch da kann man dann ziemlich ins Leere fallen. Und das beste Beispiel war eine Patientin, die im April aus einem Job kam, wo ihr von morgens bis abends ein Controlletti-Chef, deswegen ist sie auch krank geworden, hat sie erzählt, gesagt hat, was sie zu tun hat, und sie hatte 17 Termine im Kalender. Jetzt kommt sie in der Klinik an und hat in den ersten Tagen kein Programm, nichts. Und niemand sagt ihr, was zu tun ist. Das heißt, die ist im Krankenhaus, und auch das hört man immer wieder, ist mir beim ersten Mal passiert, 2015, die ist da richtig abgerauscht. Also es wurde dann nochmal richtig viel schlimmer, was nicht gegen die Psychiatrie spricht, überhaupt nicht. Nur sie ist aus ihrem Konstrukt entlassen worden. Da hätte man vielleicht so einen Grenzfall beleuchten können, macht es vielleicht nicht doch auch Sinn, begleitend Therapie zu machen, wenn es dennoch geht. Manchmal geht es einfach nicht mehr. Ich hatte das auch. Jemand, der also viele Termine hat und seine Arbeit sehr mag und plötzlich nichts mehr. Ich habe mir dann angewöhnt, und das ist vielleicht auch ein Grund, warum ich dann am Ende nur 13 Nächte da war. Ich habe mir Dinge selbst vorgenommen, aber sie nicht nur getan, sondern ich habe sie mir in den Kalender geschrieben. Ich hatte einen vollen Kalender in der Klinik, im Handy. Ja, Anruf Luca, 14 Uhr, Gang in die Drogerie, Schlafkissen kaufen. Und ich habe dann auch jeden Weg einzeln gemacht. Also ich bin da am Tag 20.000 Schritte gegangen. Man weiß das ja heute, ne, wegen seinem Telefon. Völlig irre. Aber ich habe halt jeden Gang für sich gemacht, und das hatte dann einen Eintrag im Kalender. Und so habe ich mich über die Tage gerettet, und neben der frischen Luft und der vielen Bewegung war das sicher mit ein Grund, neben dem frühen Erkennen, dass es schnell besser wurde. Aber eben auch, und so würde ich mich immer wieder retten, falls ich in so eine schlimme Situation komme, auch Lorazepam und Tavo.
Ich würde eine Sache ganz kurz noch sagen, die mir da in dem Kontext einfällt, und dann sind wir auch schon beim Tavo. Ja. Und zwar hatte ich vor einigen Jahren mal einen jungen Mann, der bei uns in der Klinik auch war, mit einer Schizophrenie, aber auch mit depressiven Anteilen. Und der hat auch Tavo genommen. Und in der Klinik, ich sag mal, er hat sich von seinem Krankheitsgefühl und auch so, wie er sich gezeigt hatte, so okay gezeigt. Also er war nicht so richtig gesund, aber es war schon okay, so dass man sagen konnte, okay, wenn man dem jetzt noch irgendwie, keine Ahnung, 4 Wochen gibt oder so oder 3 Wochen, dann könnte er auch guten Gewissens entlassen werden. Ja. Aber der organisierte sich auf einen Termin hin, weil er an einem bestimmten Termin mit seiner Mutter nach Frankreich in den Urlaub fahren wollte. Mhm. Und dann merkten wir, dass der Termin ziemlich zeitig war und er da irgendwie etwas später erst mit rausgerückt war. Und wir haben dann forciert Tavo rausgefahren. Mhm. Und die ganzen Pflegekollegen damals von uns haben gesagt, wenn der im Urlaub ankommt, keinen Termin hat und nur mit seiner Mutter da irgendwie an der Côte d'Azur entlang.
Ich fühl's schon, während du es erzählst.
Das geht sicher schief, gerade mit einem forcierten Tavo-Entzug. Also weil wir halt wirklich die Ärztin gesagt haben, wir können sie nur guten Gewissens rauslassen, wenn sie kein Tavo mehr nehmen. Und schon gar nicht, wenn sie da irgendwo in Frankreich im Urlaub sind.
Ja.
Und es kam, wie es kommen musste, keine halbe Woche später in einem kompletten desaströsen Zustand mitten in der Nacht von Frankreich mit dem Auto hier wieder hochgebrummt, wurde der wieder bei uns aufgenommen und zeigte noch ein schlechteres Bild wie vor der letzten Aufnahme, weil er halt einfach komplett zerbrochen war an diesen ganzen Eindrücken und auch mit Frankreich und mit, dass er keinen Kalender hatte und dass halt auch gar kein Tafo mehr im Spiel war. Und deswegen erinnert mich das auch mit dieser Termingeschichte, dass du sagst, im Urlaub wird es dann auch schlimmer, weil dann hast du ja auch keine Termine mehr und so. Das war wie im Bilderbuch. Wie im Bilderbuch. Genauso. Aber jetzt sind wir bei Tavo.
Ja. Ich fand es erstmal toll zu hören, dass die Ärztin oder der Arzt aus deiner Geschichte eben gesagt hat, wir können hier jemanden nur mit gutem Gewissen entlassen, wenn das wirklich ausgeschlichen ist und man dann also auch mindestens noch ein paar Tage mal sicher auf dem Glatteis gelaufen ist. Weil das alleine zu Hause zu machen, das ist schwierig, weil da ist der geschützte Rahmen auch nicht da und der macht ganz viel und die gute Arztbeziehung fehlt zu Hause auch. Das fand ich ganz toll. Und ich habe lange überlegt, ich wollte ja über das Thema sprechen, wie ich darüber spreche, weil ich bin weit davon weg, dafür Werbung zu machen. Andererseits kenne ich auch die Chancen und ich habe es deswegen, als wir telefoniert haben, davor oder danach, habe ich es irgendwann mal für mich als gehörnter Engel bezeichnet. Ja, also ein Engelchen mit Teufelshörnern, weil es ist beides zugleich. Ich glaube, es muss sehr spät eingesetzt werden, also wenn es wirklich schon fast nicht mehr anders geht. Ich wollte das Thema aber unbedingt ansprechen, weil so viele, die vielleicht zu Hause schon lange mit suizidalen Tendenzen oder Gedanken kämpfen, die wissen gar nicht, dass es da etwas gibt, was sehr schnell helfen kann. Erst recht, und das ist wichtig, in einem geschützten Rahmen. Also es gibt ja leider Gottes auch viele Hausärzte, die das inflationär verschreiben. Davon rede ich gar nicht. Aber bei einem Facharzt für Psychiatrie ist man mit Sicherheit, schwarze Schafe außen vor, die gibt's immer, sehr gut aufgehoben. Und man kriegt, ich möchte es betonen, wenn du da gerade da draußen hockst und mit deinen dunklen Gedanken kämpfst und überlegst, ob heute Nacht die letzte ist, es gibt da etwas, das hilft dir sofort. Du musst nicht leiden. Und ich möchte eine Geschichte teilen, die mir eben mit diesem Arzt jetzt im April oder Anfang Mai so sehr geholfen hat. Der hat mir etwas erzählt, was ich auch mit diesen schlimmen Erfahrungen aus 2015, was ich einfach nicht wusste. Ich kam da ja schon an und hatte schon Tavor und habe das dann natürlich erzählt, wie ist gerade meine Dosis etc. Und dann hat er auch erstmal, und da wurde ich ganz hellhörig, zum Ankommen die Dosis erhöht. Ich dachte, oh Gott, weil ich habe ja immer überlegt, wie komme ich da wieder runter? Und dann hat er mir erklärt, dieser Chefarzt, in der modernen Psychiatrie lässt man Leute nicht mehr leiden. Man gibt ihnen Tavor und er hat das immer als Schmerzmittel bezeichnet. Und das Antidepressivum, was natürlich zum Einsatz kam, das machen wir, um die Krankheit zu lindern oder zu heilen. Heilen könnten wir jetzt sehr viel tiefgründiger und esoterisch oder spirituell betrachten, aber bleiben wir mal bei der körperlichen, biologischen Ebene. Und wenn die Krankheit weg ist, wie in einer Grippe, dann brauchen sie auch das Schmerzmittel nicht mehr. Und dann nehmen wir es weg. Und der Gedanke, mir ging es ja durch Tavor oder dank Tavor gut in der Klinik, der Gedanke, dass ich jetzt nicht mehr leiden muss, hat dazu geführt, dass ich nahezu nicht mehr gelitten habe, auch beim Ausschleichen. Ich habe ihm das einfach geglaubt. Ich dachte auch mal zwischendurch, okay, das ist ja genial, wenn das stimmt, dann muss ja wirklich niemand mehr leiden. Es hilft auch nicht allen brutal gut wie mir, das ist mir auch klar. Ich bin dann eine sehr positive Ausnahme, nicht weil ich so toll bin, weil ich einfach Glück habe. Ich dachte aber manchmal, was ist mit den Leuten, die während dieser Behandlung vielleicht sogar über 5, 6 Wochen in eine Abhängigkeit kommen. Den möchte ich gerne sagen, was mir wiederum eine Bezugstherapeutin vor 10 Jahren zum Thema Schlafmittel sagte. Ich habe mal eins dieser Z-Medikamente bekommen, die ja auch ein sehr hohes Abhängigkeitspotenzial haben. Und ich hatte wahnsinnige Angst vor Abhängigkeit. Und da hat mir eine Bezugstherapeutin gesagt, ich weiß es wie heute, nehmen Sie es, genießen Sie die Wirkung. Sie werden wieder gesund, Sie können nichts dagegen tun. Sie werden wieder schlafen. Der Schlaf findet Sie, egal wo Sie sich verstecken. Und dann werden Sie es nicht mehr brauchen. Und ich habe sie jeden Tag gefragt, könnten Sie mir das nochmal sagen? Ich habe in den guten Momenten im Krankenhaus Briefe an mich selbst geschrieben, die ich lese, wenn vielleicht doch nochmal ein schlechter Tag kommt. Und dann sind diese Worte ja von mir selbst. Aber dieser Satz, ich muss nicht wieder leiden, der hat mich da durchgetragen und sehr, sehr, sehr geholfen. Und ich kann nur sagen, in meinem Fall war es so. Als ich es nicht mehr brauchte, weil das Antidepressivum wirkte, habe ich einfach aufgehört. Mhm. Natürlich haben wir das Plan ausgeschlichen. Es war auch nicht sonderlich viel. Ich will jetzt auch nicht rosarot an die Wand malen. Das ist der große Segensbringer. Man muss da sensibel mit umgehen. Aber es rettet Leben. Und vielleicht hat das jetzt einer gehört oder zwei, die jetzt doch ein bisschen Licht am Ende des Tunnels sehen, weil es geht vorbei.
Ich glaube, ganz grundlegend, wenn ich aus meiner eigenen Erfahrung mit dem Medikament und den ganzen Patienten, und es sind ja nun wirklich viele, sprechen darf, ich glaube, dass Tavor, du hast es so schön als gehörnter Engel beschrieben, Tavor ist ein ganz, ganz tolles Medikament, da wo es wirken soll. Und wenn man sich dieser Sucht, dem Suchtpotenzial, also wenn man darüber Bescheid weiß und auch damit adäquat umgeht,
ja,
und das dann auch ausschleicht und zeitlich ausschleichen kann, weil man sich diesen Raum gibt und die, ja, Zeit gibt, es auszuschleichen, dann ist an dem Medikament per se, bis auf natürlich Nebenwirkungen, die immer auftreten können, mhm, Amnesie zum Beispiel oder solche, ja, Geschichten, ist erstmal nicht viel zu sagen. Wenn man sozusagen von der Negativseite das betrachtet und den Patienten zuhört, die da sehr drüber schimpfen, mhm, und sagen, boah, Tavor ist das Mittel, ja, des Teufels, dann habe ich, wenn ich mit solchen Menschen, die auch bei mir Patient waren, gesprochen habe, ganz oft diese Inhalte zum Thema Entzug. Mhm. Also dieses, ich bleib daran kleben, ich kriege, mhm, das nicht mehr los, und wenn ich es versuche abzusetzen, dann habe ich so diesen typischen Benzo-Entzug, mhm, diese Unruhe, diese unglaubliche Unruhe, die dieser Entzug halt macht. Mhm. Ich laufe wie ferngesteuert durch die Nacht, ja, mir geht's total schlecht gefühlt, obwohl das gar nicht messbar ist. Ja. Also man hat ja keinen hohen Puls oder keinen Schwitzen oder keinen Blutdruck, sondern es ist ja wirklich einfach nur dieses Craving nach diesem Stoff.
Ja.
Und wenn man das aushalten muss, weil man halt, mhm, den Stoff loswerden will und das vielleicht eher noch mal in einer höheren Potenz hat sozusagen, ja, weil man da sehr sensibel drauf, ja, reagiert, dann kann ich total gut nachvollziehen, total, dass das einen total abfuckt, dieses Medikament.
Absolut. Ich habe erst in diesem Jahr gelernt, dass es eine tolle Möglichkeit gibt, zu wechseln. Und zwar auf ein tropfenbasiertes ähnliches Medikament, Diazepam. Auf
Diazepam, ja, genau.
Und das wusste ich einfach nicht. Und ich glaube, mhm, wenn ich das als leider Gottes erfahrener Depressionspatient von damals das erst mit 43, nämlich in diesem Jahr, gelernt habe, dann gibt es vielleicht noch zwei, drei andere, die das auch noch nicht wussten. Mhm. Also ich möchte da fast die Bezugstherapeutin zitieren. Wenn es dran ist, und ich rede jetzt mal im Extremfall von der Suizidalität, also wenn keine Gefährdung vorherrscht, glaube ich, sollte man eher nicht dazu greifen. Ja. Mhm. Wenn das aber soweit ist, nimm es gern. Du wirst es nicht mehr brauchen, denn es geht vorbei und du wirst es wieder los. Wir reden ja auch bei den schlimmen Fällen mit den Entzugserscheinungen, ohne dass ich jetzt eine Statistik gelesen habe von den Ausnahmen.
Chris, ich würde gerne gleich noch mal eine von deinen Geschichten hören, auf jeden Fall. Und dann habe ich noch eine letzte Frage auch an dich, die ich mir so gedacht habe, die ich dir als Patient sozusagen und auch Wissender zu dem Thema erstellen kann. Mhm. Und dann hören wir uns gleich wieder.
Prima.
So, da sind wir wieder. Wir haben gerade mit Erschrecken festgestellt, dass wenn ich nur die Zeit stoppen würde, die wir jetzt gesprochen haben, dann sind wir schon bei fast anderthalb Stunden. Und dann noch die wir ohne Kamera gequatscht haben, ja, dann sind wir schon bei fast vier Stunden. Und deswegen,
was für ein schöner Abend.
Was für ein schöner Abend mit ohne Alkohol.
Du machst die Atmosphäre. Danke.
Ja, ich denke, der Raum ist es halt auch oft. Ne? Eine Frage zu einer Geschichte, die du mir aufgeschrieben hast, habe ich noch ich habe gerade noch mal drüber geguckt, weil wir haben, aha, ja echt viel Inhalt gehabt.
Ja.
Aber du hast geschrieben, wenn ein psychisches Symptom dich zum Onkologen führt,
ja,
und dich damit pünktlich rettet. Das klang für mich so, dass die anderen Geschichten, die du mir aufgeschrieben hast, die klangen so sehr psychiatrisch. Mhm. Und wir haben ja viel auch über Psychiatrie gesprochen, ist ja, ja auch das Thema. Aber diese Geschichte hat mich am ehesten interessiert, wo ich so dachte, was ist denn da passiert?
Ja, eine Klientin kam zu mir, ist ein paar Jahre her, und berichtete von einer Art Symptom. Nämlich, sie hat eine unglaublich große Angst davor und es wäre das Schlimmste in ihrem Leben, sich zu übergeben. Sie war schon in Therapie und wusste auch schon, woran das liegt, aber es war halt nicht gelöst. Und das erlebe ich öfter mal, dass Menschen in der Therapie zwar rausfinden, typischerweise in der Analyse, woher es kommt, aber dann ist es noch nicht weg. Sie sind sehr viel bewusster und schlauer, allein das ist schon was wert. Nichts gegen die Analyse, aber manchmal oder oft, ich weiß es nicht, verschwindet es halt nicht. Und dann gehen sie zu jemandem, und das ist typisch für die systemische Arbeit, der sich auf die Lösung fokussiert, weil man kann den Blick auf das Funktionierende richten und muss nicht immer alte Wunden wieder aufreißen und in den Abgrund schauen und in die Vergangenheit und zum Großvater. Und ihr Symptom war eben dieses. Und dann habe ich sie, wie ich das immer so mache, sehr im Detail danach gefragt, wie ich mir das vorstellen darf. Und ich höre erst auf zu fragen, wenn ich es selbst wiederholen kann. Und sie sagt, jetzt fühle ich mich verstanden. Dann höre ich damit auf. Und so wusste ich, dass sie gute und schlechte Tage unterschieden hat. Und an den schlechten beispielsweise war es ihr nicht möglich, ihre Kinder zu umarmen. Das wollte ich natürlich auch wissen, wieso. Ich konnte es mir nicht vorstellen. Und sie sagte, naja, es könnte ja sein, dass meine Kinder aus dem Kindergarten Erreger mitgebracht haben. Wenn die mich dann krank machen, Magen-Darm, dann könnte es ja sein, dass ich mich übergeben muss. Das darf nicht passieren. Das heißt, an schlechten Tagen fasse ich meine Kinder nicht an. Also man kann sich auch diese Stimmung und Atmosphäre für die Kinder vorstellen. Da zeigt sich wieder so sehr, das Problem eines Einzelnen ist das Symptom und wird zum Symptom des Familiensystems. Es wird ja ein unsägliches Leid für die Kinder auch bedeuten, wenn die ihre Mama nicht umarmen dürfen und ihr näher kommen dürfen. Naja, und sie beschrieb immer mehr und ich habe gefragt, wovon hängt denn ab morgens, ob das ein guter oder ein schlechter Tag wird? Da sagt sie, das kann ich dir genau sagen, ich gehe immer morgens gleich zur Toilette fürs große Geschäft. Und dann gucke ich aufs Ergebnis, also einen Blick in die Toilette. Und wenn der Anblick meinen Vorstellungen entspricht, ist das ein guter Tag. Und wenn der Anblick meinen Vorstellungen nicht entspricht, dann deutet das vielleicht auf Magen-Darm hin, nach dem Motto vielleicht zu flüssig, auch wenn das jetzt ein bisschen komisch wirkt. Dann wird es ein schlechter Tag. Und dann habe ich sie gefragt, Moment, mir war gar nicht klar, dass du eine Ausbildung in der Richtung hast, sodass du beurteilen kannst, welcher Haufen gesund ist und welcher Haufen krank ist.
Und hat sie dann sowas gesagt, naja, ich kenne mich ja oder nee. Ich habe mich ja weitergebildet oder?
Sie hat mir in dem Fall recht gegeben, weil das war wirklich nur ihr persönliches Empfinden. Das Schöne ist, wir Coaches, wir dürfen Hausaufgaben geben. Und dann habe ich ihr die Hausaufgabe gegeben.
Nein, du hast nicht gesagt, sie soll Fotos machen.
Nein. Sie sollte beim nächsten Mal, sie sollte ein Referat halten.
Okay, ein Referat halten. Okay, ich dachte, der wäre.
Und zwar nicht mit Fotos, sondern ganz ohne Bilder. Ich weiß es ja selbst nicht, ja. Beschäftige mich jetzt nicht so viel mit. Wie sieht da ein gesunder Haufen aus? Und da habe ich gelernt, es gibt eine richtige Skala. Mhm. Das wusste ich nicht. Mhm. Und dann hat sie festgestellt, anhand dieser Skala, da war was auffällig. Und deswegen ist sie zum Onkologen gegangen. Und dieser Onkologe hat zu ihr gesagt, heute ist ihr zweiter Geburtstag. Und sie sagt, wieso? Weil sie sind gerade noch früh genug da. Ich kann ihnen helfen. Es ist kein Krebs geworden, aber es ist verdammt nochmal knapp. Und dann wurde das gelöst. Im Detail weiß ich nicht, wie, spielt auch keine Rolle. Und dann war das Symptom weg. Sie konnte ihre Kinder umarmen, wieder mit ihrem Mann intim werden. Das heißt, die Seele, oft ist es ja der Körper in der Psychosomatik, der uns Signale schickt. Es tut etwas weh wegen einer seelischen Ursache. Hier war es umgekehrt.
Ich hatte gerade, auch wenn es jetzt vielleicht ein bisschen frech klingt, aber ich hatte gerade kurz das Gefühl, als hätte ich Sekundenschlaf gehabt. Ich habe die Geschichte überhaupt nicht verstanden. Mhm. Also die war beim Onkologen und hat dann was gemacht?
Sie war bei mir mit diesem Symptom, das ich beschrieben habe, hat dann diese Hausaufgabe bekommen, zu recherchieren, wie sieht ein gesunder Haufen aus. Dabei hat sie festgestellt, dass meistens ihre Haufen nicht so gesund aussehen und ist deswegen zum Onkologen gegangen.
Und der hat ihr dann gesagt, gut, dass sie früh genug gekommen sind. Was hat er denn gesehen? Oder was?
Frühwarnzeichen für Krebs.
Anhand des Codes?
Nein, er hat sicherlich auch Stuhlproben genommen, aber weitere Untersuchungen gemacht.
Ah, okay. Ich dachte jetzt irgendwie, die wäre dann irgendwie mit so einer Beschreibung von ihren Hinterlassenschaften zum Onkologen gegangen und der hat gesagt, gut, dass sie, weil.
Also sie hat einfach weiterhin selbst recherchiert, Symptome googeln, wissen, wo das hinführen kann. Verstehe. In ihrem Fall hat es geholfen. Und dann haben sie es lösen können. Es wurde nicht zum Krebs. Und dann hörte das Symptom auf.
Okay, verstehe.
Also völlig unglaublich.
Aber vielleicht hat das halt auch diese Release, dass das sozusagen sich einer gekümmert hat und dass man darüber sozusagen sich Gedanken gemacht hat und ein Profi sich Gedanken gemacht hat und sie selber sich Gedanken gemacht hat, dass die dann sagen konnte, okay, ich habe ja nichts.
Ja.
Und dass es dann halt wie so eine Art psychosomatische Lösung war.
Ja, und es zeigt mir, während ich dir zuhöre, dass es extrem entscheidend ist in meinem Beruf als Coach, dass man weiß, wo die eigenen Grenzen sind. Also, dass man in jedem Fall auch mindestens mal Hand in Hand mit Ärzten arbeitet oder auch verweist an Psychotherapeuten, an Psychiater. Die haben einfach eine ganz andere Ausbildung, ist doch völlig klar.
Da braucht man viel Erfahrung.
Ne? In jedem Fall. Mhm. Gut, dass es die gibt. Und diese Grenzen muss man wirklich, auch wenn sowas neugierig machen kann, es wäre verantwortungslos, da dann nicht auch mal zu sagen, bis hierhin helfe ich gern und auch weiter, aber ab jetzt bitte in Begleitung. Manchmal sogar, indem man einen Antisuizidvertrag unterschreiben lässt vom Klienten, indem er einem zusichert, während wir das hier machen und ich zusätzlich Therapie in Anspruch nehme oder einen Psychiater aufsuche, ich werde mir nichts tun, Unterschrift. Das gibt's auch sehr selten, aber es kommt eben vor. Mhm. Ich merke aber, da haben wir auch im Vorgespräch drüber gesprochen, wie sehr mich das Thema auch fasziniert. Und ich sag's einfach so, wie es ist. Ich würde unheimlich gerne in Kliniken, in welchem Rahmen auch immer, Hilfestellung leisten, weil ich weiß auch, dass viele Patienten nicht damals auch so ein Angebot an Gesprächen häufig vermissen, weil es ist dann nur einmal die Woche. Das ist nicht sonderlich viel. Gerade wenn man da hinkommt mit der Erwartung, jedes Gespräch, was ich hier führen darf, das wird mich retten. Und wenn es dann noch so selten ist, fällt es schwer. Insofern würde ich meine Dienste gerne auch in diesem klinischen Setting anbieten. Vielleicht kann das gebraucht werden als zusätzliches Angebot. Ich weiß, wo meine Grenzen sind. Und gerade deswegen ergänzt sich das, glaube ich, einfach gut. Nicht, weil ich glaube, ich kann das leisten, was ein Psychiater kann, um Himmels Willen. Das ist ein ganz anderes Fach. Ja, aber die Ergänzung ist, glaube ich, wunderbar aus medizinischer Hilfe einerseits und einer lösungsorientierten Arbeit. Wichtig, Arbeit und nicht Therapie. Ich bin kein Therapeut. Andererseits. Ja, gerade der Lösungsraum ist so wichtig für Menschen mit Depressionen, die selbst das Licht nicht mehr sehen können. Dann muss man das selber eben mal für eine Zeit bieten.
Gerade als Erfahrungsexperte ist es ja auch so, dass du, man gibt ja auch diese Peer-Berater zum Beispiel in den Kliniken und so, die auch Erfahrungsexperten oft sind.
Ja.
Das ist ja dann eine ähnliche Arbeit, die du anbietest.
Ich habe durch einen deiner Gesprächspartner hier überhaupt erst den Beruf vom Heilbegleiter, hieß das so, kennengelernt. Genesungsbegleiter.
Genau.
Ja. Genesungsbegleiter. Ganz toll. Mhm. Super. Weil Experte, leider Gottes aus eigener Erfahrung, aber umso hilfreicher. Ne? Also ich merke, es tut sich sehr viel, wenn einem ein Klient gegenüber sitzt, der von der Depression spricht und spürt einfach, dass gegenüber jemand hockt, der das alles auch erlebt hat. Das macht schon was. Es muss nicht sein, in keinem Fall, aber es hat auch seine wirklichen Sonnenseiten.
Chris, ich habe jetzt mir noch eine Frage überlegt.
Ja.
Und zwar geht es darum, dass du ja als jemand, der auch Depressionen hat, und das, ich frage ja immer gerne Sachen, die ich auch gerne selber auch mal wissen möchte. Und klar habe ich so eine Frage auch schon mal gestellt an andere Menschen. Mhm. Aber ich würde sie dich auch gerne noch mal fragen. Mhm. Und zwar, man spricht ja in diesem ganzen Komplex von Depression und Suizidgedanken, also auch jetzt auch wieder in Richtung gedacht von deinem Buch,
ja,
über so eine Leere, die man im Kopf hat. Mhm. So ein Nichts. Und wenn man dann sagt, ich fühle nichts. Mhm. Und dann denke ich mir als gesunder Mensch, der das nicht hat, wie kann ich mir so ein Nichts vorstellen, so eine Leere?
Ja.
Also ich meine, du musst ja gerade, wenn man bei Depressionen denkt, immer an diese Negativität denken, dass man sagt, ich fühle mich so schlecht und ich habe schlechte Gedanken im Kopf, dann denkt man ja was. Ja. Aber was ist diese Leere?
Ja. Du hast mich eben wunderbar, ich danke dir dafür, ein bisschen getriggert, weil du hast gesagt, im Präsens meine ich habe Depressionen. das zeigt an der Stelle einen wunderbaren Unterschied aus vielleicht Psychiatrie und lösungsorientierter Arbeit, wie ich sie im Coaching mache. Da haben wir nämlich eine Haltung, die heißt, ein Mensch ist nichts, also er ist nicht depressiv, sondern er verhält sich. In dem Fall depressiv. Alle Depressiven wissen, es gibt Tage in einer schlimmen Krankheitsphase und auch Stunden am Tag, oft am Abend, da ist man und fühlt man sich wie gesund. Als wäre es vorbei. Und dann ist der nächste Morgen, das berühmte Morgentief kennen auch viele, umso schrecklicher, weil man dachte doch gestern Abend, man hat es jetzt überstanden. Aber das zeigt so schön und ist einfach ein anderer Blick auf das Thema. Die Realität ist jetzt noch keine andere, aber die Bewertung vielleicht, wenn ich davon ausgehe, ich verhalte mich depressiv, ich fühle mich depressiv, aber es ist eben nicht, ich habe Depression, ich bin das. Weil ich kann sagen, ich fühle mich wie ein kerngesunder Mensch, auch wenn ich vor 10 Jahren oder 9 Jahren diese schlimmen Dinge erlebt habe und diese schlimmen Gefühle. Und auch in diesem Jahr Frühwarnzeichen, das erste Mal seit 9 Monaten, aber die waren schnell vorbei. Insofern erlebe ich mich und sehe ich mich als kerngesunden Menschen, der in sich in der Vergangenheit depressiv gefühlt und verhalten hat.
Also wie eine Erkältung sozusagen.
Das kommt dann und geht dann, kann auch wiederkommen. Man lernt aber dazu und hat dann Gewissheit. Das hilft mir natürlich jetzt auch total. Wow, vor dem nächsten Mal rein theoretisch bräuchte ich gar nicht so eine Angst haben, weil ich weiß auch, wie schnell man durchkommen kann. Es macht unheimlich Mut und gibt mir auch viel Gelassenheit im Moment. Und es macht sehr viel, wenn man nicht für sich akzeptiert, ich habe das, ich bin das. Sonst ist es eine Seite von mir. Die will auch gesehen werden. Da zeigt sich was, was ich vielleicht lange nicht zeigen konnte. Und dem sollten wir mal Gehör und Aufmerksamkeit schenken. Quasi der Kleine in uns. Das war noch ganz wichtig zu sagen. Wir verhalten uns ja auch nicht immer ängstlich oder immer geduldig oder immer ungeduldig. Wir können beides.
Genau, ja.
Und in der lösungsorientierten Arbeit, um auch mal so ein Beispiel zu sagen, wie das in einer Klinik aussehen könnte, wenn man das mit depressiven Patienten tut, gibt eine wunderbare Methodik, die heißt die Suche nach Ausnahmen. Man erforscht quasi mit einem depressiven Patienten in der lösungsorientierten Arbeit im klinischen Setting für eine Stunde. Was waren denn die guten Tage? Während der Depression, ja, also während der Krankheitsphase, der akuten. Und dann fällt ihm mit Sicherheit was ein, weil wir unterstellen positiv, dass es immer eine Ausnahme gibt. Und in der Regel gibt es immer eine. Ich hatte eine Platzangstpatientin, die konnte nicht Fahrstuhl fahren. Ich hatte keine Patientin, ich hatte eine Klientin, Entschuldigung. Wir sitzen ja in einer Psychiatrie, insofern meine Denke, verzeih. Und die konnte mir auch sagen, was war die Ausnahme. Also es gab eine Fahrstuhlfahrt oder einige wenige, da war was anders. Und darauf wollte ich hinaus. Jetzt hat man so einen Tag gefunden, wo es keine Symptome gab oder wenig. Und dann erforscht man, was war da anders? Mit der Lupe, mit dem Mikroskop. Ja, wir sezieren den Tag und schauen, was war da anders im Sinne von, und da unterstellen wir wieder positiv, weil wir ständig auf Ressourcen schauen und auf Stärken in der systemischen Arbeit. Wir unterstellen, sie haben das selbst gemacht. Das war kein Glück. Was war da anders? Und dann helfen wir auf die Sprünge. Und das dauert. Wir reden vielleicht über eine Situation und für die nehmen wir uns eine Stunde Zeit. Und da nehmen die Leute so viel mit, weil sie merken, stimmt, an dem Tag musste ich mit dem Hund raus, weil meine Frau verreisen musste. Da war ich noch nicht im Krankenhaus. Die frische Luft, ich gebe zu, hat mir sehr gut getan. Dann hat mein bester Freund angerufen. Also ein Gespräch. Stimmt, auf ein gutes Gespräch muss ich ja gar nicht warten. Das kann ich ja selber anzetteln. Ja? Ich kann ja selbst anrufen. Und dann erleben sie die Ausnahmen. Und auf einmal entsteht etwas. Und das ist unglaublich viel wert, wenn man in der Depression steckt. Es entsteht wieder etwas wie Hoffnung. Wenn die zurückkommt, wie so ein Licht am Ende des Tunnels. Das ist unglaublich. Ja, Candle, genau. Die kleine Flamme, die noch in sich lodert. Und oft ist auch gar nicht das Endziel, die Erlösung, sondern zu wissen, was ist der nächste Schritt. Das erlöst unglaublich. Und da kann diese Suche nach Ausnahmen sehr helfen. Jetzt bin ich aber wieder total um deine Frage herumgeschlittert. Ich mache es kurz. In dem Fall kann ich es, glaube ich, kurz machen, weil ich habe nur eine kurze Antwort. Also Leere im Kopf empfinde ich heute als Glück. Es gibt so schöne Glücksdefinitionen. Eine hieß mal, Glück ist, wenn die Großeltern vor den Eltern sterben und die Eltern vor den Kindern. Finde ich wunderschön. Meine Glücksdefinition ist Leere im Kopf, also Gedankenstille. Sein im Hier und Jetzt. Ich merke das bei langen Spaziergängen, das vielleicht auch zum Thema Früherkennung und Schlafhygiene bewegt dich jeden Tag. Wenn du eine halbe Stunde spazieren gehst, merkst du oft, jetzt ist da oben Stille. Du hältst an und du hörst nur, was du hörst. Du riechst, was du riechst. schmeckst, was du schmeckst, siehst, was du siehst, aber du denkst nicht mehr. Und das ist ein unglaubliches, schönes Gefühl. Also diese Leere ist es, denke ich, nicht, weil für die sind ja auch viele Depressive, glaube ich. Ich kann da nur aus meiner Erfahrung sprechen, dankbar, weil das zwanghafte Grübeln ist ein unfassbar belastendes Symptom. Wir haben beispielsweise mal in der Differenzierung von Symptomen mit einer Klientin Symptome gegeneinander spielen lassen, wie bei einer Fußball-Weltmeisterschaft, und haben immer gemessen, subjektives Empfinden, welches Symptom gewinnt und welches verliert, also welches ist schlimmer. Und dann haben wir festgestellt, von da, nehmen wir mal 10 Symptomen, die es so gibt, was ist schlimmer, die Schlafstörung oder das Grübeln, was ist schlimmer, der Appetitverlust oder der Libidoverlust etc. Und dann merkt man, dass manche so schlimm sind, dass sie immer gewinnen, zum Beispiel die Schlafstörung, Suizidgedanken oder das zwanghafte Grübeln ist unfassbar belastend. Also diese rasenden Gedanken, die du dich mal anhalten und kontrollieren kannst, die sich aufdrängen, ja auch als Denkstörung, heißt es ja in der Psychiatrie. Und dann stellt man aber fest, es gibt auch viele Symptome, die belasten gar nicht so sehr. Manche bringen einen natürlich erst im Nachgang sogar ein bisschen zum Schmunzeln. Ich habe mal bekloppt, wie ich war, wegen der Konzentrationsstörung die Idee gehabt, ich mache mal einen Intelligenztest während der Depression. Das hätte ich niemals machen sollen. Heute lache ich drüber, weil ich konnte gar nichts mehr lösen, hatte einen IQ von 35 oder so. Ja, heute schmunzle ich. Also die Leere im Kopf ist eher was Schönes, weil das Grübeln sonst so plagt, aber die Leere hier drin ist unfassbar. Also einerseits hat man das Gefühl, kaum noch etwas fühlen zu können, außer das Schlechte, die Verzweiflung. Und wenn ich daran denke und meine Vergangenheit, dann denke ich an ein Beispiel, wo ich nicht mehr in der Lage war, und das würde ich jetzt als Leere empfinden oder interpretieren, mir eine Zukunft vorzustellen. Und das wurde so schlimm, wir hatten es auch beim Getränk zwischendurch, ich war nicht mehr in der Lage, den morgigen Tag vorzustellen. Also ich war mir sicher, der kommt nicht. Ich habe das wirklich geglaubt. Ich war sicher. Also es grenzte an Wissen, so fühlt es sich an. Und meine Mutter wollte zu Besuch kommen und ich habe geweint, während ich am Klavier spielte in der Klinik, weil ich dachte, es ist so traurig, sie kommt morgen und sie wird mich nicht mehr antreffen, weil ich morgen nicht mehr lebe. Ich konnte es mir einfach nicht vorstellen. Ich hatte nicht die Absicht, mir an dem Abend was anzutun, gar nicht. War ausgeschlossen, ja. Und dann bin ich wieder aufgewacht und war überrascht.
Es gibt ja immer diesen Vergleich, der mir da in dem Kontext einfällt, den wir ganz oft gerne machen, dass ein Beinbruch, wenn man sozusagen sich ein Bein bricht, ja auch eine Krankheit ist, genau wie die Depression auch. Wenn man das Pferd jetzt ein bisschen von hinten aufzieht und so ein bisschen paradox sieht, wenn der Beinbruch mich dazu führt, dass ich nicht mehr laufen kann und die Depression mich dazu führt, dass ich nicht mehr adäquate Gedanken denken kann, nämlich, dass ich glaube, dass ich morgen tot bin und ich dann traurig bin, dass meine Mutter mich nicht mehr sieht. Wenn ich mir diesem Vergleich bewusst bin, dann sollte man sich den genauso auf den Zettel vielleicht auch aufschreiben, wenn man in die Gefahr gerät und dann auf andere Menschen hören.
Ich habe dieses Jahr gelernt von einer befreundeten systemischen Therapeutin, liebe Grüße nach Hamburg, sie wird sich wieder erkennen, dass diese Technik, die ich für mich angewendet habe, weil ich einfach nur dachte, das kann mir helfen, dass die Namen hat, Schönwetterbriefe heißt das, habe ich gelernt. Ich habe in den guten Momenten mit den Ausnahmen die guten Gedanken, weil dann war ich in der Lage, sie zu denken, aufgeschrieben und habe es als Brief an mich selbst formuliert. Und im Coaching geben wir keinen Rat, ich will auch jetzt keinen geben, ich kann nur davon sprechen, was mir geholfen hat. Und das ist ja auch wieder das Tolle am klinischen Setting. Man kann darüber sprechen, warum bist du hier und wie lang und was hast du schon alles für Medikamente genommen und Nebenwirkungen erlebt. Man kann aber auch darüber sprechen, was hat dir denn geholfen. Und das ist fruchtbar. Und beim letzten Mal hat in so einer Morgenrunde oder einer Wochenendrunde, das kennen ja alle Krankenhausbesucher, die hier zuhören, haben dann alle erzählt, was Käse war und heute Nacht war es wieder so laut und der Toast so trocken und es ist zu hell. Und eine sagte, ich bin jetzt eine Woche hier und ich glaube, das Medikament wirkt. Also auch mal eine positive Nachricht. Und diese Briefe an sich selbst schreiben mit den guten Gedanken in den Zeiten, wo es geht, hilft ungemein, wenn man dann wieder die schlechten Gedanken hat. Weil man liest ja selbst die eigenen Worte und siehst, es gibt ein Buch, es heißt, glaub ja nicht, was du denkst. Weil man denkt sehr viel Kokolores in so einer Depression, der einfach nicht stimmt. Gar nicht.
Das erinnert mich so ein bisschen an diese, dann behalt doch deinen Hammer. Geschichte mit dem Nachbarn, ja, wo man sich vorher tausendmal Gedanken macht und dann, ohne dass er jemals was davon mitbekommen hätte, der Nachbar dann gesagt bekommt, behalte deinen Scheißhammer, ich brauche ihn nicht.
Ja.
Ich würde das gerne als Schlusswort nehmen. Ich möchte an dieser Stelle nochmal daran erinnern, falls jemand mit mir Kontakt aufnehmen will, dass das auf der Homepage www.geschichtenausderpsychiatrie.de geht und dort auch alle Links zu finden sind. Ich würde auch, um deinem Wunsch sozusagen nachzugehen, wenn jetzt einer nicht weiß, wie er dich irgendwie erreichen kann, wir können mal gucken, ob wir einen der Links von dir vielleicht auch in die Shownotes packen können, und wenn nicht, kriegen wir das auf jeden Fall auch über meine WhatsApp hin.
Danke,
das heißt, wenn
sehr.
Einer sagt, ich will unbedingt diesen Chris mal sprechen, ich bin vielleicht selber erkrankt oder ich brauche Hilfe oder sonst irgendwas, dann werde ich das gerne an dich weiterleiten, wenn das aufläuft. Und an dieser Stelle auch nochmal erinnern an die Shorts-Folgen, die ich anbiete. Also wenn ihr Geschichten selber in der Psychiatrie erlebt habt, dann könnt ihr mir die gerne schicken und dann verarbeiten wir in den Shorts-Folgen. Und ansonsten vielen Dank, Chris, für das tolle Einhorn.
Gerne,
meine Töchter werden sich freuen. Ich hoffe, ich konnte dich ein bisschen erhellen mit Synamals.
In habe jedem Fall.
Unser Gespräch sehr genossen.
Ich auch. Vielen Dank für die schöne Atmosphäre und den Rahmen. Danke dir herzlich.
Dann komm gut wieder in deine Heimat.
Sehr gern.
Und vielen Dank, dass du da warst. Bis dann.
Gerne.
Tschüss.